herzlich willkommen zu Episode 85 unseres Zentralasien-Tour-Podcasts. Wir sind mittlerweile in der Stadt Labuan Bajo angekommen, ganz im Westen der Insel Flores, immer noch in Indonesien, eine der Sunda-Inseln. Und ja, da kamen wir gestern Abend noch mit der Fähre an und heute am 7. August 2025 nehmen wir dann diese Episode auf über die letzten zwei indonesischen Inseln, die wir beradelt haben. Das waren Lombok und Sumbawa.
Die vergangene Episode, Episode 84, die haben wir noch auf Bali veröffentlicht, also quasi noch eine Insel vor Lombok. Wir waren damals aber schon ganz im Osten von Bali, nur noch rund 25 Kilometer vor der Hafenstadt Parangbai, von wo aus dann wir die Fähre auf die nächste Insel, auf Lombok, genommen haben. Letztlich sind wir da etwas mehr als 200 Kilometer dann auf Bali gefahren, haben dabei viermal auf Bali übernachtet, wobei wir auch einen Ruhetag gemacht haben, um eben die letzte Podcast-Episode zu produzieren.
Ruhetag insofern nicht ganz richtig, vor allem, weil ich da auch noch krank war. Wieder mal passend am Ruhetag bin ich krank geworden.
Ja, irgendwie erwischst du da zufällig immer die Ruhetage damit, aber am nächsten Tag nach der Veröffentlichung der letzten Podcast-Episode 84 warst du anscheinend doch immerhin wieder fit genug, dass wir dann da eben noch die 25 Kilometer zum Fährhafen ganz im Osten der Insel Bali fahren konnten und von dort dann eben mit der Fähre weiter auf die Insel Lombok. Diese Fähre, da ist man so 70 Kilometer weit gefahren, hat 4 bis 5 Stunden gedauert und 5 Euro pro Person gekostet, inklusive Fahrrad. Und als wir dann auf die Fähre draufgegangen sind, gab es so einen klimatisierten Innenbereich. Da waren auch, standen Sofas rum im Prinzip, aber die waren alle belegt. Da lagen schon die Leute drauf, um die 4 bis 5 Stunden wahrscheinlich zu verschlafen oder so. Aber wir haben immerhin noch einen Sitzplatz ergattert auf den Metallbänken auf dem Außendeck. Insofern, mussten wir zumindest mal nicht stehen.
Und es war auch nicht zu heiß. Also es war immer noch überdacht und schattig und es ging ja ziemlich Wind eigentlich die ganze Zeit durch. Außerdem konnte man da draußen schön den Horizont beobachten. Das kann gut oder schlecht sein, je nachdem, wie empfindlich man da ist. Also schon im Hafen gab es einige Wellen, hat man auch gesehen, dass die da zum Steg hin und so immer abgeprallt sind. Und als wir dann mit dem Schiff noch ein bisschen rausgefahren sind, ging es dann so richtig los, dass es richtig geschaukelt hat. Also da standen ein paar Mädchen auch an der Reling dann und haben dann irgendwann gemacht. Und da gab es eine richtig riesige Welle, die halt dann von der Seite voll das Schiff erwischt hat. Und dann ist das Boot so runtergeschaukelt, dass ich aus der Öffnung zwischen Dach und Geländer sozusagen nur noch Meer gesehen habe. Und dann ging es wieder hoch, da habe ich die Insel gesehen, habe ich irgendwann nur noch Himmel gesehen. Es ist schon ganz schön hoch und runter gewesen da. Mal kurz, dann hat sich es wieder leicht gefangen und dann die ganze Zeit durch hat es aber immer wieder so ein bisschen mehr geschaukelt und ich hatte da vor allem Panik, dass das Schiff irgendwie umkippt, weil das war so eine dreistöckige Fähre, also schon irgendwie eher so nach oben hin lang und nicht so breit. Das Schiff hat dann auch irgendwann angefangen, im Zickzack zu fahren, damit die Wellen eben nicht immer von der Seite kommen, sondern eher so ein bisschen schräger. Dann ging es ein bisschen. Es hat schon immer noch ganz schön geschaukelt, aber es ging. Eigentlich war das Wetter ja auch total gut. Also es gab halt ein paar Wellen da, aber sonst war es sonnig und hat nicht gestürmt und so. Und ja, es hat jedenfalls immer noch genug geschaukelt, dass es einige Leute auf dem Schiff wohl gab, deren Mägen dieser Herausforderung nicht gewachsen waren. Also einer war da wohl gerade in der Schiffsmoschee beten oder so und ist dann zur Tür gekommen und hat dann da rausgekotzt. Ja, bei mir ging es eigentlich. Also ich habe dann immer den Horizont beobachtet und habe ich eigentlich nichts gemerkt.
Ja, irgendwann zwischendurch wurde mir schon auch mal ein bisschen flau im Magen. Wir hatten ja zuvor uns noch so ein paar Muffins reingedrückt als Frühstück, mehr oder weniger, als wir da, die wir da am Hafen gekauft hatten. Da habe ich dann schon kurz überlegt, ob das vielleicht nicht die allerbeste Idee war, aber dann habe ich halt einfach immer schön raus aufs Meer geschaut, sodass quasi die Informationen, die die Augen bekommen, mit denen das Gleichgewicht sind, übereinstimmen und dann hilft das ja ein bisschen, dass einem nicht so schlecht wird und dann war es im Prinzip auch kein Problem.
Ja, man fragt sich jedenfalls, wie das dann erst bei schlechtem Wetter sein muss oder höherem Wellengang. Also da versteht man auch, dass indonesische Fähren ganz gerne mal untergehen. Aber gut, die werden auch oft abgesagt, wenn das Wetter schlecht ist scheinbar oder verschoben. Ich verstehe, warum.
Die Fahrräder haben wir auf jeden Fall zum Glück ganz gut angebunden gehabt. Also wir machen das ja nicht immer so, dass wir das von innen quasi an die Bordwand anlehnen. Also es ist ja jetzt hier eigentlich immer so gewesen, dass es im Prinzip eine Autofähre war. Das heißt, die Fahrräder standen mit den Autos und den Motorrollern zusammen auf dem Autodeck. Und dann eben lehnen wir die Fahrräder eben außen an die Bordwand an. Also das Gepäck bleibt natürlich dabei auf dem Fahrrad, bis auf die Wertsachen natürlich. Die nehmen wir dann hoch mit in die Passagierbereiche. Und das heißt, wir lehnen das Fahrrad quasi vor allem mit der Schlaftasche an gegen die Bordwand, was dann auch nochmal ein ganz gutes Polster ist für das Fahrrad. Und da gibt es dann an der Bordwand eigentlich auch immer irgendwelche Haken, Ösen oder irgendwelche Rohre, wo wir dann die Fahrräder mit einem Gepäckspanner befestigen können, sodass es dann quasi schon mal nicht umkippen kann von der Bordwand weg. Auf die Seite der Bordwand kann es ja auch nicht umkippen, da ist ja dann die Bordwand. Das heißt, es kann quasi schon mal auf keine Seite umkippen, so wenn man es so befestigt hat. Das Einzige, was man dann noch verhindern muss, ist, dass es halt nach vorne oder nach hinten wegrollt. Und da gibt es aber ein relativ einfaches Mittel dagegen. Da benutzen wir immer unsere Klettbänder, um einen der Bremsgriffe anzuziehen. Ich mache es immer mit dem Hinterrad. Ich weiß nicht, ob du es mit dem Hinterrad oder du machst mit dem Vorderrad. Melina nickt und macht es mit dem Vorderrad. Ja, genau, dadurch ist dann quasi eines der Räder blockiert und dann steht das Fahrrad echt bombenfest, weil dann kann es wegen dem Gepäckspanner nicht von der Bordwand wegkippen, es kann wegen der Bordwand nicht zur Bordwand hinkippen und wegen der angezogenen Bremse nicht nach vorne und nach hinten wegrollen. Und ja, das Fahrrad stand da auch bei dem höheren Wellengang immer noch genauso da, dann, als wir wiedergekommen sind, wie wir es hinterlassen hatten, und da haben wir eigentlich echt ein ganz gutes Gefühl. Ich glaube, dieser etwas banale Trick, sage ich mal, den Bremsgriff mit den Klettbändern fest anzuziehen, da sind wir auch erstmal irgendwann mit der Zeit drauf gekommen, dass das eigentlich eine ganz gute Idee ist, und das hat echt nochmal einen riesen Unterschied gemacht. Vorher waren wir doch auch ab und zu mal so ein bisschen unsicher, hoffentlich hält das Fahrrad und so weiter und fällt nicht um oder rollt nicht weg, aber seit wir das machen, habe ich eigentlich immer ein ganz gutes Gefühl.
Ja, aber das ist uns nicht erst in Indonesien, sondern schon vor Jahren gefühlt gekommen.
Ja, ich bin mir nicht sicher, ob wir es zum Beispiel auf der Fähre nach Zypern schon gemacht haben, aber jetzt hier in ganz Südostasien, auch bei den ganzen Fähren in Thailand und so schon, ja.
Ja, und dann waren wir auf Lombok, da haben wir circa 170 Kilometer geplant. Wie bei Bali ist es so, dass die Nordküste von Lombok ruhiger sein soll. Wir sind also erstmal an der Westküste entlang nach Norden gefahren, dabei an der Inselhauptstadt Mataram vorbeigekommen und dann circa 25 Kilometer relativ steile Küste entlang, wo man sagen muss, dass da tatsächlich ich mehr ausländische Touristen gesehen habe als auf unserer Route in Bali. Also da war schon auch nochmal viel los. Sah auch richtig schön aus, also man kann verstehen, warum. Da haben sich immer so Felsvorsprünge mit Buchten abgewechselt. Einerseits heißt das natürlich, dass die Straße sehr kurvig ist und leider auch immer wieder ein bisschen hoch und runter ging, und zwar nicht zu knapp an Steilheit. Aber immerhin, immer wenn man hochfährt, hat man dann richtig schöne Ausblicke auf die Buchten gehabt. Richtig schönes türkises Wasser gab es da und dahinter dann so ein langgezogener Sandstrand. Also tatsächlich waren die Strände da gar nicht unbedingt schwarze Sandstrände, sondern teils zumindest auch heller gelber oder weißer Sand tatsächlich. Und dahinter dann eben noch so ein Meer aus Palmen. Also man versteht, warum da wahrscheinlich noch ein Haufen Resorts oder Hotels sind. Also der Anblick hat schon richtig Lust gemacht, reinzuspringen oder auch zu tauchen beziehungsweise zu schnorcheln tatsächlich. Also da gibt es so vorgelagerte Inseln, die Gili-Inseln vor Lombok an dieser Ecke, wo es Meeresschildkröten geben kann, die man sehen kann. Korallen natürlich auch vielleicht irgendwo. Und ja, wir hatten jetzt mittags nicht so die Zeit oder Lust, da irgendwo tief runter zum Strand zu fahren, nur um mal kurz reinzuspringen. Aber wir hatten vor, am Abend an einem Strand zu zelten. Und da hast du vor allem dann daran gedacht, ah ja, da könnte man ja auch mal irgendwie ein bisschen unter Wasser schauen, was es da so gibt vielleicht. Aber da braucht man auf jeden Fall zumindest mal eine Tauchbrille, damit man seine Augen auch gut im Salzwasser lange Zeit offen halten kann.
Ja, also habe ich mir so ein bisschen in den Kopf gesetzt, komm, bis heute Abend sollten wir uns vielleicht eine Taucherbrille besorgen, eine Taucherbrille auftreiben. Das Blöde war so ein bisschen, dass wir halt gerade an allen größeren Orten oder Städten, also vor allem halt der Inselhauptstadt Mataram, quasi gerade 10 Kilometer vorher vorbeigefahren waren. Aber wir haben trotzdem dann noch irgendwo in so einem Laden, der alles Mögliche verkauft hat, zumindest mal noch so eine billige, für 2,50 Euro, so eine billige lila Schwimmbrille gefunden. Das ist jetzt keine besonders tolle Taucherbrille, aber zumindest, ich meine, ohne irgendeine Art von Schwimmbrille oder Taucherbrille sieht man halt ja gar nichts unter Wasser im Prinzip. Und damit kann man zumindest mal im Prinzip was unter Wasser vielleicht erkennen. Wir haben dann nach 84 Tageskilometern dann tatsächlich auch einen Zeltplatz am Strand gefunden am Abend. War jetzt nicht so wahnsinnig idyllisch, also da war dann direkt daneben so eine Betonmauer von einer Shrimp-Farm, also die quasi eine Shrimp-Farm oder eine Fischfarm oder irgendeine Aquakulturfarm, die hatten da so riesige Becken alle in Beton eingefasst und außen drum eben nochmal so eine Betonmauer. Ja, und daneben stand dann eben unser Zelt, aber man hatte trotzdem einen Zugang zum hier jetzt auch wieder tiefschwarzen Strand. Hier an der Nordküste halt auch wieder weniger Wind oder jedenfalls halt kaum Wellen und sind dann ins Wasser gesprungen und haben die Schwimmbrille getestet. Allerdings, naja, also es war vor allem schwarzer Sand und ein paar kleine Steine zu sehen. Ein paar Fische habe ich tatsächlich auch gesehen, aber halt nur so langweilige, farblose Fische. Also keine Korallen, keine Nemos, keine Clownfische und auch ganz sicher keine Meeresschildkröten. Das heißt, das war jetzt erstmal ein Reinfall. Aber naja, das war ja hoffentlich nicht unser letzter Zeltplatz am Meer hier irgendwo in Indonesien. Und jetzt sind wir mit dieser Schwimmbrille zumindest mal rudimentär gerüstet, falls wir irgendwann doch nochmal einen Zeltplatz finden sollten, wo man vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr sehen kann. Wir haben jetzt jedenfalls unser Handwerkszeug dabei, daran wird es jedenfalls nicht scheitern.
Ja, ansonsten gab es eben im Nordwesten von Lombok noch recht viel Verkehr, aber immerhin, je weiter man dann nach Osten gekommen ist, desto besser ist es geworden. Und die Straße war eigentlich durchgehend in Top-Zustand. Neben der Straße die Landschaft ist tatsächlich recht bald sehr trocken geworden. Also irgendwie sah es schon eher so ein bisschen aus wie am Mittelmeer, also so mediterran statt tropisch. Also manche Flussläufe waren komplett ausgetrocknet, also eher so Wadi-mäßig so ein bisschen. Und dann hat man überall ausgedörrtes Gestrüpp am Straßenrand gehabt. Nicht irgendwie so noch üppiges Grün oder grünes Gras, sondern eben gelbes Gras und so. Auf Java und Bali war es ja eigentlich auch schon Trockenzeit, aber dort war trotzdem alles noch grün. Und auf Bali war es dann ja richtig feucht warm fast wieder. Und jetzt auf Lombok oder zumindest mal im Osten auf jeden Fall nicht mehr. Hier sah es aus, als wäre schon tiefste Trockenzeit und Regen mittlerweile schon bitter nötig. Dabei ist eigentlich ja erst Anfang der Trockenzeit.
Ja, da an der einen Stelle sind wir dann auch mal so, weiß nicht, so weit, vielleicht 10 Kilometer oder so, mal an einer richtig schönen, auch wieder relativ steilen Küste lang gefahren, war dann auch ein kleines Sträßchen, quasi ein Radweg, nur dass natürlich trotzdem noch immer mal wieder der eine oder andere Roller vorbeigefahren ist, aber das war echt landschaftlich ziemlich schön und da waren dann auch keine Dörfer neben der Straße und da hatte man dann schöne Aussichten auch wieder aufs Meer und also keine Ahnung und das war da halt auch so braun, die Landschaft alles, jedenfalls halt die Gräser und die Sträucher. Das hätte jetzt auch irgendwo in Griechenland sein können, abgesehen vom schwarzen Strand, der ist in Griechenland wahrscheinlich eher weiß, aber ansonsten, ja, würde man nicht meinen, dass man hier auf einer eigentlich ja tropischen Insel ist.
Ja, auf Lombok war uns trotzdem noch ein bisschen zu viel los, irgendwie überall Dörfer eigentlich, bis auf den Abschnitt. Auch beim Zelten hatten wir Leute da gehabt, also ganz allein waren wir nicht am Strand da. Und dann haben wir eben an dem Tag nach dem Zelten auf Lombok geschaut, ob wir es tatsächlich noch zur Fähre erstmal nach Sumbawa schaffen. Es war nämlich schon noch so an die 90 Kilometer. Aber wir haben es tatsächlich noch geschafft, abends tatsächlich erst. Und letztlich waren wir nur zweimal über Nacht auf Lombok, einmal im Hotel, einmal gezeltet. Die Fähre nach Sumbawa, die ist ein bisschen kürzer wie die von Bali nach Lombok. Die hat nur 20 Kilometer zu überbrücken, fährt dann auch nur so knappe 2 Stunden und kostet auch nur 2 Euro pro Fahrrad inklusive Fahrer sozusagen. Diesmal war es aber auch so wie auf der letzten Fähre. Die meisten Motorräder und wir dürfen mal wieder zuletzt auf die Fähre. Somit waren wieder alle Plätze im klimatisierten Innenraum bereits belegt und wir mussten wieder draußen sitzen. War aber von der Temperatur eigentlich kein Problem, ist ja windig. Außerdem war die Sonne schon tief unten und ist dann innerhalb der Fährfahrt untergegangen. Also wir sind recht spät noch am Hafen angekommen, war ja auch ein langer Fahrtag, sage ich mal. Problem ist eher gewesen, dass der Außenbereich recht klein war und draußen gibt es natürlich kein Rauchverbot. Und ja, gefühlt alle indonesischen Männer sind Kettenraucher, entsprechend setzen sie sich alle raus und dann raucht der eine, 2 Minuten später ist er fertig, dann raucht der nächste und so weiter. Ist ja nicht so, dass die alle mal schön zur gleichen Zeit rauchen können und dann ist es vorbei.
Also es rauchen immer noch oft genug mehrere Leute gleichzeitig auf jeden Fall. Wenn sie sich alle schön nacheinander abwechseln würden, wäre es ja vielleicht auch nicht so schlimm. Dann könnte man immer auf die Seite gehen, wo gerade nicht geraucht wird. Aber das geht natürlich auch nicht. Ja, also dieses Thema mit dem Rauchen, das hatten wir auch in der vorletzten Episode schon mal angesprochen, abseits der Fähren damals. Aber jetzt halt auch hier auf den Fähren, wo man halt mit den Leuten eng eingepfercht da übers Meer schippert, ist das halt schon teilweise echt mühsam. Vor allem halt auch, weil die Raucher echt wenig bis gar keinen Sinn haben für Rücksicht gegenüber Nichtrauchern, habe ich das Gefühl. Und das, obwohl es ja in Indonesien durchaus auch sehr, sehr viele Nichtraucher gibt, nämlich alle Frauen. Die rauchen nämlich quasi nie. Aber es scheint weder die rauchenden Männer noch die Frauen groß zu stören, irgendwie, dass man dann trotzdem irgendwie nebeneinander sitzt. Und also die Frauen rauchen passiv mit, häufig. Allerdings für die Leute hier ist tatsächlich auch nicht nur der Rauch aus den Zigaretten Alltag, habe ich manchmal so ein bisschen der Eindruck, denn auch der Müll, der will halt schließlich zumindest teilweise verbrannt werden. Jedenfalls dann, wenn er nicht direkt ins Meer, in den Fluss oder in den Wald geschmissen wird. In China gab es dafür häufiger mal so kleine Betonhäuschen am Ortsausgang von kleinen Dörfern und dort wurde dann der Müll gesammelt und dann immer mal wieder halt angezündet und verbrannt. Wobei ich sagen muss, dass ich diese Erfahrung mit diesen Müllhäuschen an den Ortsrändern, die habe ich eigentlich vor allem auf meiner Guilin-Fahrradtour aus dem Jahre 2016 gemacht, bei unserer China-Durchquerung jetzt hier 2024. Auf dieser Tour haben wir das gar nicht mehr so oft gesehen, oder?
Aber schon noch ab und zu, gerade wirklich auf dem Land in den kleinen Dörfern schon. Und da gab es die auf jeden Fall noch. Ich habe jetzt nicht unbedingt oft gesehen, dass da auch was verbrannt wurde gerade, aber sie gab es noch.
Ja, vielleicht gibt es sie noch, aber sie werden mich nicht mehr benutzt. Ja, vielleicht war es auch Zufall, wie auch immer. Also jedenfalls, ja, hier ist es halt nicht so. Hier gibt es sowas nicht. Stattdessen macht hier oftmals jeder Anwohner sein eigenes kleines persönliches Feuer im Straßengraben direkt vor seinem Grundstück und verbrennt halt da seinen Müll. Und das war noch auf Java jetzt, was ich jetzt erzähle, aber da sind wir auch echt mal durch ein Dorf gefahren. Da haben wir erst gedacht, boah, krass, ist das plötzlich neblig hier, bis wir dann festgestellt haben, dass da einfach die Rauchschwaden in dem Dorf liegen. Weil halt, es war irgendwie früh morgens oder so und anscheinend ist das die Zeit, wo man seinen Müll verbrennt und vor jedem zweiten Grundstück loderte so ein kleines Feuer und dann ging nicht so viel Wind und dann hat sich da halt der Rauch in dem Dorf festgesetzt und die Leute sind aber trotzdem draußen vor ihren Häuschen gesessen, so wie sie es immer tun, nur halt dann da im Rauch. Hey, unfassbar, es hat die irgendwie nicht gestört. Wir fanden es schrecklich, da mit dem Fahrrad durchzufahren, wollten möglichst schnell aus diesem scheiß Dorf wieder rauskommen und die Leute gehen da in den Rauchschwaden, ja, ihren alltäglichen Beschäftigungen nach, vorm Dorf sitzen, spazieren, mit dem Nachbarn quatschen. Wahnsinn. Also das fand ich schon auch echt beeindruckend, wie das irgendwie für die so völlig selbstverständlich und Alltag zu sein scheint. Und also ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir in Indonesien durchaus öfter nach dem Prinzip Augen zu und durch so Rauchsäulen fahren mussten, als es in der Burning Season in Thailand der Fall war, wo wir da eigentlich vor allem Furcht hatten und schlimme Dinge gehört hatten. Aber letztlich ist es in Indonesien, würde ich fast sagen, ja, schlimmer oder kommt häufiger vor. Und irgendwie scheint hier auch jeden Tag Burning Season zu sein. Nur, dass halt hier neben den Ernteresten vom Feld auch noch Plastik brennt, was es nicht unbedingt besser macht.
Ja, weiß nicht, ob es daran liegt, dass Ihnen gar nicht bewusst ist, dass das so total gesundheitsschädlich ist. Also, weiß ich nicht. Jedenfalls zurück zur Fähre und zu den Zigaretten, zumindest indirekt. Also einer dieser Typen mit Zigarette auf der Fähre, der konnte ein bisschen Englisch, hat dann mit uns geredet und uns gewarnt, hier auf Sumbawa, wo wir hinfahren, da gibt es viel weniger Menschen. So auf die Art, als wäre das was Schlechtes und es wäre viel besser, wenn überall Dörfer und überall Leute wären. Meinte auch noch, ja, da ist es nachts sogar dunkel an manchen Orten, also passt gut auf. Ja, bei unserer letzten Nacht auf Lombok, direkt neben der Shrimp-Farm, da ging dann abends plötzlich so ein Flutlicht an, was wir versucht haben irgendwie abzudecken. Du bist sogar noch hochgeklettert und hast was davor gehängt. Also haben wir eben geantwortet, oh, nachts ist es dunkel, super, great. Dafür hat er offensichtlich absolut kein Verständnis gehabt. Also dafür, dass weniger Menschen und Dunkelheit bei Nacht was Positives sein können. Offensichtlich andere Betrachtungsweisen, die wir und die Indonesier da haben, ganz eindeutig.
Ja, aber faktisch hat er insofern recht, als tatsächlich auf Sumbawa nur 86 Einwohner pro Quadratmeter leben. Auf Java waren es ja 1200, auf Bali und Lombok auch immerhin noch über 700. Deutschland zum Vergleich 234, also auf Sumbawa leben ja deutlich weniger Leute pro Quadratkilometer als in Deutschland. Das Problem ist halt allerdings, dass die alle entlang unserer Straße zu wohnen scheinen. Also wir fahren halt erstmal die ersten 4 Tage 260 Kilometer auf der Hauptstraße und ja, da waren halt auch überall Häuschen und Leute neben der Straße. Deswegen haben wir da von dieser geringeren Bevölkerungsdichte erstmal nicht so viel gemerkt, muss man sagen. Anders als bei Java und Bali und Lombok ja auch, stellt sich auf Sumbawa die Frage, soll man jetzt die Nordroute oder die Südroute fahren, also an der Nord- oder an der Südküste lang, ausnahmsweise mal nicht so sehr. In den westlichen 2 Dritteln der Insel gibt es nämlich eigentlich nur eine Straße, nämlich die Hauptstraße an der Nordküste, das heißt, wir sind an der Nordküste lang gefahren. Man könnte zwar schon immer mal wieder kleinere oder größere Umwege fahren, um von der Straße runterzukommen. Also vor allem direkt irgendwie am Anfang hätte man so eine relativ große Schleife runter zur Südküste und dann über eine eigentlich relativ spektakuläre Straße durch die Berge dann wieder zurück zur Hauptstraße am Norden fahren können, was auch echt wahrscheinlich eine echt coole Route gewesen wäre, aber es wäre halt ein riesen Umweg gewesen und auch mit viel, viel mehr Höhenmetern und so. Und ja, dafür haben wir uns jetzt hier in Indonesien einfach nicht die Zeit genommen. Und ja, also jedenfalls gibt es halt in den westlichen 2 Dritteln von Sumbawa zur Hauptstraße keine Alternative, die jetzt eben nicht viel mehr Strecke und Höhenmeter bedeuten würde. Ja, und deswegen sind wir im Prinzip erstmal auf der Hauptstraße geblieben.
Ja, und da hat man eben von der geringen Bevölkerungsdichte leider nicht besonders viel gemerkt. Also das Verkehrsaufkommen auf der Straße war ähnlich wie, oder du meintest, es war ähnlich wie an der Südküste von Westjava, wo du ja alleine gefahren bist. Das heißt an sich erträglich, aber nicht besonders angenehm. Vor allem einerseits fand ich, scheint sich Sumbawa weniger touristisch als alles von davor zu sein und die Leute grüßen einen viel öfter. Weiß nicht, ob es daran liegt oder dass es wieder Muslime sind und die grüßen gerne oder alles irgendeinem anderen Grund, aber dauernd schreien die Leute Hello Mister, was ganz okay ist, aber anstrengend auf Dauer wird. Aber vor allem noch mehr scheinen sie einen durch Hupen grüßen oder vertreiben oder irgendwas machen zu wollen. Auf jeden Fall hupen sie die ganze Zeit. Oh, und das ist natürlich wieder was, was niemandem hilft und uns nur quält. Aber die Leute scheinen unsere Proteste einfach nicht zu verstehen, egal ob sie es nett meinen, ob sie es böse meinen, sonst irgendwas. Sie sind einfach, ja, wahrscheinlich zu blöd, um zu verstehen, dass es uns einfach nur nervt und nicht freut. Also du hast wieder dein Hupen-Verboten-Schild hinten ans Fahrrad gehängt und das hat auch keinen spürbaren Unterschied gemacht. Vielleicht kennen sie dieses Zeichen einfach nicht, weil es nicht existiert in Indonesien. Oder sie interpretieren es als Hupbitte oder sonst irgendwas.
Aber du hast doch gesagt, du hast das Zeichen schon mal gesehen irgendwo in Indonesien. Zumal ja im Prinzip das Hup-Symbol auf diesem Verkehrszeichen dasselbe ist, was auch im Auto auf der Hupe drauf ist. Nur, dass es bei uns durchgestrichen ist. Also ich weiß nicht, wie man das missverstehen kann.
Ja, vielleicht ignorieren es viele auch oder sehen es gar nicht. Aber zumindest hatten wir auch die ein oder andere Situation, die einfach nur zeigt, oder dass wir einfach nicht verstehen, was ihr Problem ist. Zum Beispiel diese eine Situation, wo wir vor Ort einen Einspieler aufgenommen haben.
Das ist echt so frustrierend. Man kann vielleicht am liebsten im Boden versinken. Gerade Situation, ich fahre irgendwie 20 Meter vor Belinda, von hinten kommt so ein Kleinlaster, also so ein sehr kleiner Laster, Transporter im Prinzip. Und höre ich halt schon, wie er Belinda irgendwie auf die Seite hupt. Dann habe ich angehalten, ich habe ja das Hupen-Verboten-Schild hinten auf der Packtasche hinten drauf. Dann kam er ja dann quasi zu mir, wollte mich auch überholen, habe ich angehalten, habe auf das Schild gezeigt, mir die Ohren zugehalten, hat er mich natürlich trotzdem auch angehupt, ist vorbeigefahren. Dann hat er irgendwie, weiß ich nicht, 500 Meter weiter irgendwie gehalten, weil da, glaube ich, irgendwie einer pinkeln musste von denen, die da mitgefahren sind. Habe ich da nochmal angehalten, nochmal auf das Schild gezeigt und gesagt, what is it about this sign that you don't understand? Mir nochmal die Ohren zugehalten und dann meinten sie, sorry, 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 sorry. Gut, sind wir halt weitergefahren, kommt dann natürlich von hinten wieder und was macht er? Hupt wieder und zwar lauter als jemals zuvor. Und da habe ich meine, das ist ja wirklich nicht mehr anders zu erklären als durch einfach nur pure Blödheit. Ich weiß echt nicht, was man da noch falsch verstehen kann. Da habe ich dann irgendwie gegen die Tür geklopft, als er vorbeigefahren ist, dann hat er nochmal angehalten, habe ich nochmal auf das Schild gezeigt, nochmal die Ohren zugehalten und ja, da war ich etwas ungehalten. Ich meine, was soll denn das? Ich meine, war natürlich wieder völlig unnötig, die Huperei. Er hätte einfach auch ruhig vorbeifahren können. Ich weiß gar nicht, ne, einmal mehr, was das für irgendjemanden, für irgendeinen Vorteil hat, da zu hupen. Und das, nachdem ich quasi schon zweimal erklärt habe, dass ich das nicht möchte. Und dann habe ich wieder eben, habe ich, wie gesagt, war ich ein bisschen ungehalten, habe halt da nochmal drauf gezeigt und gesagt, was das eigentlich soll. Und ja, ich meine, ich weiß nicht, ob Sie verstanden, was ich gesagt habe. Haben Sie wahrscheinlich nicht, aber weil Sie können ja wahrscheinlich kein Englisch oder Deutsch, aber... Jedenfalls, als sie uns dann wieder überholt haben, haben sie nicht mehr gehupt. Also ja, und da denkt man sich halt echt einfach, ich meine, das ist halt ein absoluter Ausnahmefall, dass man jemandem etwas dreimal erklären kann. Normalerweise bekommt man diese Gelegenheit nicht und dann ist halt offensichtlich Hopfen und Malz verloren, weil einmal offensichtlich bei den Leuten ja einfach nicht ausreicht. Und ich finde, das kann man jetzt auch nicht irgendwie erklären mit, ja gut, das ist halt eine andere Kultur und da hupt man halt und... Man muss ihnen zugutehalten, es ist wahrscheinlich keine Böswilligkeit gewesen, weil... An sich waren die Leute, glaube ich, gar nicht so unnett. Aber ich meine, es gehört ja auch ein gewisses Level an Blödheit sowieso schon mal grundsätzlich dazu, so viel zu hupen. Weil wie gesagt, damit ist ja auch denen untereinander nicht geholfen. Und wenn dann wirklich eine Gefahrensituation ist, dann hört keiner hin, wenn gehupt wird. Also ich meine, das ist ja auch schon so dieses, man sollte nicht um Hilfe rufen oder vor irgendwas warnen, wenn eigentlich keine Gefahr besteht. Weil dann, wenn die Gefahr wirklich da ist, glaubt es einem keiner mehr. Und das ist halt mit dem Hupen genauso das Gleiche. Aber die Erkenntnis anscheinend ist hier in Indonesien und in vielen anderen Ländern der Welt leider noch nicht angekommen. Ja, also da waren wir schon wirklich oftmals wieder echt am Verzweifeln. Erst am letzten dieser vier Tage, die wir da auf der Hauptstraße gefahren sind, wird es etwas besser. Da hat sich dann die Straße so ein bisschen an der relativ steilen Küste mal wieder entlang gewunden. Sehr kurvenreich, eigentlich auch sehr schöne Aussichten. Dadurch dann aber auch eben durch die Steilheit der Küste quasi etwas weniger besiedelt. Dadurch dann auch wieder etwas weniger Verkehr. Ja, wenn die Leute mit dem Finger auf der Hupe einen einfach mal in Ruhe lassen würden, in Frieden lassen würden, dann könnte man hier vielleicht sogar fast von einer ganz netten Radelstrecke reden. Aber so war es halt einfach... Vor allem frustrierend, trotz allem.
Am zweiten Tag auf der Hauptstraße sind wir auch durch die Stadt Sumbawa Besar gekommen, dort in ein Gasthaus gegangen und haben nach dem Abendessen noch einen Einspieler zum Abendessen aufgenommen.
Wir kommen jetzt gerade vom Abendessen hier wieder zurück in Sumbawa Besar, der Stadt auf Sumbawa hier, wo wir immer wieder... in ein Gasthaus gegangen sind. Und wir haben tatsächlich, ich glaube jetzt auch das erste Mal tatsächlich jetzt hier in Indonesien, endlich mal einen Straßenstand gesehen, wo nicht nur Gadu-Gadu dran steht, sondern wo auch Gadu-Gadu drin ist. Das heißt, wo man das tatsächlich dann auch bestellen konnte. Wir hatten ja in der vorletzten Episode schon erzählt, was das ist. Nämlich halt eines der indonesischen Nationalgerichte. Also so, ja, beschreib mal, Belinda, nochmal kurz.
Ja, die Indonesier bezeichnen es immer als Salat, gutes Salat mit Erdnusssoße, also es ist Sojasprossen, anderes Gemüse und so gepresste Reisstangen, dann klein geschnitten noch dazu und alles eben in Erdnusssoße. Meistens gibt es dann noch irgendwie so eine Art Krabbenchips dazu, aber abgesehen von den Krabbenchips ist es damit auch vegetarisch zur Abwechslung mal. Und ja, das schmeckt uns eigentlich auch ganz gut mit der Erdnusssoße. Ist auch nicht scharf, also ein bisschen scharf, leicht scharf war es jetzt, die Erdnusssoße, aber jetzt nicht im Vergleich zu anderen Gerichten. Von dem her waren wir ganz froh, dass das der erste Straßenstand war, den wir hier gefunden haben.
Ja, und das war schon auch echt wieder eindrücklich, weil das war halt wirklich so ein direkt an der Straße. Vorne düsen die Roller dann quasi direkt dran vorbei. Das war keinen halben Meter von der Straße weg. War einmal so eine Blechhütte, so 2x2 Meter. Und dann daneben noch so ein bisschen so ein Holzbretterverschlag, aus dem heraus sie das verkauft haben. Sie haben uns auch gefragt, do you want to dine in or take away? Und dann haben wir gesagt, dine in. Ja, okay, dann mussten wir uns auf so eine Holzpritsche quasi setzen. Tische und Stühle gab es nicht. Das heißt, wir mussten halt dann ja quasi den Teller halt in die Hand nehmen und aus der Hand mehr oder weniger essen. Also das war wirklich so ganz klein und schon ein bisschen schäbig auch, muss man vielleicht sagen. Die haben halt da mit so einem Gaskocher gekocht und hatten dann so eine riesen Schüssel voll mit dieser Erdnusspampe, die sie dann quasi erst ein bisschen mit Wasser verdünnt haben, um es zu einer Soße zu machen. Aber ich glaube schon, dass diese Erdnusspampe durchaus frisch gemacht war von denen. Jedenfalls deutet darauf hin, dass die daneben noch so zwei so große Bastkörbe mit wirklich frischen Erdnüssen lagen. Also würde ich mal davon ausgehen, dass sie das schon frisch gemacht haben und nicht irgendwie einfach die Pampe im Großmarkt gekauft haben. Und ja, also das war halt auch ein relativ junges Ehepaar. Ich glaube nicht, dass die viel älter waren als wir. Hatten dann da auch noch ein Kind. Das hat man dann so gesehen in dieser Blechhütte, die neben dem Holzbretterverschlag stand, waren auch so, ja, so Decken unten auf dem Boden, wo dann auch das Kind erstmal ein bisschen gespielt hat mit so einem Plastikbagger. Und ja, ich meine, das muss halt letztlich bedeuten, dass die halt da in diesem 2x2 oder 2x5 Meter großen Bretterverschlag doch irgendwie große Teile ihres Familienlebens halt auch verbringen. Ich meine, die werden jetzt da nicht wohnen, hoffe ich mal, aber ich meine, die werden halt da den ganzen Tag sich aufhalten und ihren Gadu-Gadu verkaufen mit ihrem Kind. Und das Kind wurde dann auch so ein bisschen hin und her gereicht. Einmal hat der Mann halt das Gadu-Gadu zubereitet, dann war die Frau eher mit dem Kind unterwegs, dann hat der Mann mal das Kind auf den Arm genommen, dann hat wieder die Frau eher die Kunden bedient. Also das ist halt schon auch echt ein krasser, weiß ich nicht, ich fand das auch ein krasser Einblick so ein bisschen in deren Familienleben oder überhaupt in deren Leben, dass die halt da große Teile ihres Tages eben da am Straßenrand da verbringen und Gadu-Gadu zubereiten und verkaufen. Und wenn man dann halt noch berücksichtigt, was es gekostet hat, am Schluss haben sie gesagt, ja, 20.000 kostet, 20.000 Rupias für beide Gerichte zusammen, das ist 1 Euro. Da haben wir mal ein großzügiges Trinkgeld von 50% dagelassen, was aber halt eigentlich immer noch nichts ist. Ne? Wir haben dann mit inklusive dieses Trinkgelds 1,50 Euro gezahlt für 2 von diesen Mahlzeiten und davon leben die ganze Familie. Das ist schon Wahnsinn.
Ja, und ist ja jetzt auch nichts Besonderes. Also es gibt ja überall unzählige solcher Straßenstände. Ich meine, weiß ich jetzt nicht, normalerweise vielleicht nicht mit Kind, das im Nebenanbau spielt, aber im Prinzip sehen die Straßenstände ja alle so aus und überall ist das Essen super günstig. Also kleiner als 1 Euro für eine Mahlzeit mit Sicherheit. Und da gehen dann wahrscheinlich auch die meisten Indonesier essen. So richtige Restaurants, wo man sich reinsetzen kann, sind ja schon eher selten so auf dem Land oder im, sage ich mal, untouristischen Indonesien, habe ich das Gefühl. Da muss man schon suchen, um was zu finden, wo man sich reinsetzen kann. Also die essen schon meistens bei diesen Straßenständchen, habe ich das Gefühl. Oder nehmen sich es davon mit, also so Tüten zur Verpackung, beziehungsweise im Fall von Gadu-Gadu so ein Papier, wo man den ganzen Salat sozusagen einwickelt, haben sie natürlich auch da gehabt. Und da kamen auch zwischenzeitlich ein paar andere Leute vorbei, die sich das dann haben einpacken lassen und auf ihrem Roller dann mitgenommen haben.
Du hast jetzt gesagt, man muss immer suchen nach den richtigen Restaurants zum Reinsitzen. Wir müssen zugeben, in der Regel haben wir danach gesucht. Ne? Wir haben uns dann schon eher an die versucht zu halten und eigentlich eher selten an Straßenständen gegessen, so in den letzten Tagen und Wochen jetzt hier, einfach weil wir halt, wenn wir da schon Pause machen, uns halt auch echt ganz gern einfach mal gemütlich an den Tisch setzen wollen und vielleicht dann auch noch ein Getränk dazu bestellen wollen, was halt am Straßenstand auch nicht unbedingt jetzt, also hier gab es halt nur Wasser. Und haben wir dann schon auch meistens gefunden, auch auf dem Land, oder?
Ja, aber muss man dann halt an einigen Straßenständen vorbeifahren und hatte schon Hunger und musste noch ein paar Kilometer fahren, bis man dann was zum Sitzen im Schatten und so gefunden hat. Und was noch dazu kommt, ist, dass die meisten Straßenstände eher so Sachen wie Soto, also so Brühe mit Fleischzeug drin oder halt Fried Chicken oder Bakso beziehungsweise Chilok oder was weiß ich, also so Fleischbällchen auf verschiedene Arten auch, glaube ich, in der Suppe oder so anbieten. Und das ist eher nicht so unser Zeug. Andere Dinge wie gebratene Nudeln oder gebratenen Reis findet man dann einfacher in einem Restaurant, wo man sich auch reinsetzen kann oder hinsetzen kann. Muss nicht unbedingt drin sein, kann ja auch nur ein Tisch sein, 2, 3 vor dem Restaurant. Und da kann man dann vielleicht auch eher extra Wünsche äußern, wie zum Beispiel den Fried Rice bitte ohne Hühnchen oder nicht scharf. Wobei nicht scharf ging wahrscheinlich auch sonst irgendwo, aber vielleicht auch ein bisschen einfacher.
Ja, aber klimatisiert ist es auch nicht, ne? Also es ist letztlich auch nicht viel mehr als ein Straßenstand mit halt Tischen und Stühlen vorne dran.
Ja, also um sich wirklich reinzusetzen innerhalb eines abgeschlossenen Raumes, das ist wirklich noch sehr, sehr seltener und das findet man wahrscheinlich schon nur in den größten Städten oder da, wo es halt auch touristischer ist und so richtige, schickere Restaurants gibt.
Ja, also wie gesagt, haben wir uns vor allem hier erstmal wieder vor allem an der Nordküste von Sumbawa aufgehalten und auch hier, wie schon ja in Lombok, ist auch die Nordküste auf Sumbawa erstaunlich trocken und es ist im Prinzip dann auch auf den zweiten Blick eine ganz interessante Mischung. Also die Laubbäume hier, die sehen teilweise aus wie bei uns im Herbst, die haben teilweise gelbe Blätter, teilweise sind sie sogar halb entlaubt, verlieren Blätter, es liegt dann braunes Laub auch sehr, sehr häufig auf dem Boden. Ich vermute mal, das liegt an der Trockenzeit, dass halt hier vielleicht die Bäume in der Trockenzeit ihre Blätter verlieren. Gleichzeitig hat es aber halt 30 Grad tagsüber, also ist halt richtig heiß und entsprechend, das hatten wir auch vorher schon gesagt, bei Lombok das Gras oft braun, ausgedörrt, wie bei uns oder jetzt halt vielleicht irgendwie wie am Mittelmeer im Hochsommer oder vielleicht auch so ein bisschen wie in Steppen oder Savannen. Sieht's aus. Daran, finde ich, erinnert die Landschaft hier teilweise auch. Aber trotzdem gibt es halt zwischendurch schon noch auch immer mal wieder grüne Palmen oder so Bananenbäume oder so, die man jetzt in einer typischen Savanne oder Steppe vielleicht nicht unbedingt erwarten würde. Und ja, das ist irgendwie so ein bisschen so eine Mischung aus deutscher Herbst, Mittelmeerhochsommer und dann Steppen, Savannen, aber trotzdem noch die tropischen Palmen. Irgendwie ist es ein bisschen schwer einzuordnen und zu greifen und man weiß nicht so ganz, soll man jetzt in einer Herbststimmung sein oder in einer Hochsommerstimmung oder in einer Steppen-Savannen-Stimmung oder ist man doch irgendwie in den Tropen? Ja, keine Ahnung, ist alles so ein bisschen so ein komisches Durcheinander, aber interessant auf jeden Fall und nicht unbedingt unschön. Also insofern jedenfalls spannend, als es halt nochmal eine richtige Abwechslung ist, auch zu dem, was wir in den letzten Monaten hatten.
Ja, und außerdem führt es dazu, dass morgens unser Zelt und unsere Sachen nicht nass oder feucht sind, wie ja sonst immer in letzter Zeit in den tropischen Gebieten. Also offensichtlich ist nicht nur der Boden trockener, sondern auch die Luft da drüber. Und allgemein muss man sagen, nicht nur das, sondern auch sonst ist Sumbawa zum Wildzelten eigentlich ganz gut geeignet. Also, wenn man fährt, untertags kommt man halt immer durch die Dörfer und da sind überall Leute, vor allem auch Kinder, die irgendwie zu jeder Zeit des Tages Schule aushaben, gefühlt. Deswegen ist halt immer viel Trubel. Aber trotzdem kann man seine Privatsphäre haben, wenn man eine Pause macht oder zelten will, weil man findet schon auch Orte zwischen den Feldern oder auch am Meer, ein bisschen abseits, wo man dann seine Ruhe hat. Das war jetzt halt in Java nicht immer so einfach, auf Ostjava zum Beispiel, auf Bali auch nicht. Und selbst auf Lombok hatten wir dann Leute, als wir gezeltet haben. Aber auf Sumbawa hat es eigentlich immer geklappt, dass wir einen ruhigen Platz hatten, wo dann auch mal keiner vorbeikam. Und wo wir dann auch abends kochen konnten, weil tagsüber ist es zwar richtig heiß mit 30 Grad, aber abends kühlt es dann auch einigermaßen ab. Es ging auch immer ein bisschen schöner Wind, sodass man noch schön kochen kann, ohne dabei wieder voll zu schwitzen. Und dann, wenn es dunkel wird und Stechmücken kamen, aber auch gar nicht so viele mehr. Also vielleicht ist es für die schon ein bisschen zu trocken, wenn man dann ins Zelt geht. Trotz Überzelt war es eigentlich immer angenehm im Zelt. Wir haben gar nicht unseren Ventilator, den wir noch dabei haben, gebraucht. Also nee, man muss sagen, zum Wildzelten, also die Nächte Abende und Morgen, die waren schon ganz angenehm auf Sumbawa. Das Fahren war halt oft ein bisschen anstrengend, sowohl mental wegen der ganzen Aufmerksamkeit und des Hupens, als auch, weil es halt auch wieder ein bisschen hoch und runter ging, dann gerade gegen Ende. Man konnte sich immerhin abends schön ausruhen.
Wir haben auch ein bisschen eine neue Strategie oder Taktik eingesetzt beim Zelten. Ne? Früher war es ja doch meistens so, dass wir entweder als Überzelt komplett drüber hatten oder halt komplett abgenommen haben, wenn es zu heiß war. Problem ist, wenn man es drüber nimmt, ist zu warm im Zelt, weil sich die Hitze dann halt im Zelt staut. Wenn man es komplett abnimmt, hat man vielleicht doch so ein bisschen Feuchtigkeit nachts durch die Kondensation, durch den Tau. Und hier haben wir es jetzt immer so gemacht, dass wir das Überzelt zwar drüber gemacht haben, aber dann quasi beide Türenflügel von beiden Türen vom Außenzelt komplett aufgeschlagen haben, sodass wir quasi das Überzelt drüber hatten, aber auf zwei Seiten vom Zelt im Prinzip komplett offen, nur das Fliegengitter. Und dann haben wir natürlich auch immer geschaut, dass wir das Zelt so ausrichten, dass möglichst der Wind schön durch das Zelt, dann durch die Türen durchzieht. Und dann war das eigentlich echt ein ganz guter Kompromiss. Dann blieb es im Zelt einigermaßen taufrei. Da hat dann das Überzelt gereicht, aber trotzdem so kühl genug, dass man es ganz gut aushalten konnte.
Ja, dadurch war es jede Nacht echt angenehm eigentlich. Machen wir mal weiter. Du hattest von der Steilküste gesprochen, an der sich die Straße so ein bisschen entlang windet. Fällt natürlich ins Meer ab, diese Steilküste. Aber an dieser Stelle genauer gesagt nicht ins offene Meer, sondern in eine große Bucht. Da ist so eine Bucht, die Saleh-Bucht. Die ist ca. 70 mal 25 Kilometer groß. Und der Eingang ist zusätzlich noch so von der Insel größtenteils verschlossen, sodass da eigentlich kaum Wellen sind in der Bucht. Und die nur über so zwei, circa 2 Kilometer breite Zugänge links und rechts der Insel mit dem offenen Meer verbunden ist. Und ja, angeblich ist diese Bucht ein guter Ort, um Walhaie zu beobachten. Also die größten Fische der Welt, die gehören zu den Haien. Aber von ihrer Größe und Ernährung, was nämlich Plankton ist, ähneln sie eher den Walen. Um die allerdings zu beobachten, müsste man eben mit dem Boot in die Bucht fahren und dann gibt es auch viele Anbieter oder ein paar Anbieter haben wir da halt gesehen, als wir da so lang gefahren sind, die dann so Touren angeboten haben, dass man mit dem Boot rausfährt und dann mit den Walhaien schwimmen bzw. tauchen kann. Von der Küste aus ist es allerdings schwierig. Also wir haben keinen Walhai gesehen und wir haben uns natürlich auch nicht das Geld oder die Zeit genommen, so eine Tour zu machen.
Ja, daran sieht man halt auch mal wieder so ein bisschen, was man vielleicht generell sagen muss, nämlich dass in Indonesien, sage ich mal, so der Tourcharakter unserer Reise schon überdurchschnittlich stark zum Ausdruck kommt. Also andere Touristen, die besuchen Indonesien, Tempel, Wasserfälle, Vulkane, kleine vorgelagerte Inseln oder fahren dann eben mit dem Boot raus zu den Walhaien und auch andere Radreisende machen das durchaus teilweise. Aber weil diese Dinge dann halt oft abseits von einer sinnvollen Fahrradroute liegen, die man mit dem Fahrrad irgendwie sinnvoll fahren kann, quer durch Indonesien, sitzen dann auch die Radreisenden, die sowas dann machen, häufig in Bussen oder in Touristenbooten oder auf Motorrollern, um dann zu diesen Orten hinzukommen. Ich meine, je nach Zeit, Budget und Interesse haben wir sowas auf unserer Radreise ja durchaus auch schon gemacht, dass wir mal mit dem Bus oder so irgendwo hingefahren sind, um uns irgendwas anzuschauen. Aber in Indonesien ist unsere Zeit einfach ein bisschen begrenzt. Also unser E-Visum ist halt 2 Monate lang gültig und Indonesien ist leider sehr, sehr groß. Zwar kann man theoretisch schon das E-Visum auch nochmal verlängern um weitere 2 Monate, aber das Problem ist, dass uns diese 2 Monate, die wir jetzt schon haben durch das E-Visum, die werden uns jedenfalls mal fast reichen für die Strecke, die wir zurücklegen wollen. Das heißt, viel mehr Zeit als diese 2 Monate wollen wir eigentlich eh nicht in Indonesien verbringen, weil wir ja dann auch rechtzeitig in Australien sein wollen und so weiter, bevor es dort wieder Sommer ist und dann dort auch entsprechend zu heiß wird. Das heißt, wenn wir das Visum verlängern würden um weitere 2 Monate, dann höchstens, damit wir mal noch eine Handvoll zusätzliche Tage länger in Indonesien bleiben könnten. Aber diese Verlängerung, die kostet dann halt auch mal noch 50 Euro. Und dann haben wir halt gesagt, ja komm, also ich meine, wegen jetzt irgendwie 3 Tage länger in Indonesien bleiben, 50 Euro auszugeben, ist halt schon auch irgendwie ein bisschen blöd. Und dann lass halt lieber einfach ein bisschen mehr Gas geben. Schauen, dass wir halt in den 2 Monaten von unserem ursprünglichen E-Visum halt da durchkommen und dann sparen wir uns die 50 Euro. Und das heißt halt im Prinzip, dass wir uns in Indonesien einfach auf das Wesentliche konzentrieren. Und für andere wäre das Wesentliche vielleicht die Vulkane oder die Walhaie oder, weiß ich nicht, das Schnorcheln in Korallenriffen oder irgendwelche Tempel, was auch immer. Aber für uns ist das Wesentliche halt das Fahrrad. Und das ist halt das, was ich auch so ein bisschen meine, wenn ich sage, dass wir halt eine Fahrradtour machen. Deswegen reden wir weniger von einer Radreise, auch wenn ich jetzt diesen Begriff Radreise jetzt für uns nicht komplett ablehnen würde. Radreise ist vielleicht eher so ein bisschen so ein Oberbegriff oder vielleicht kann man auch einfach sagen, es gibt eine gewisse Überlappung zwischen Radreise und Fahrradtour, je nachdem, wie man es sieht. Aber letztlich gefällt mir der Begriff Fahrradtour oder Tour für das, was wir tun, besser als der Begriff Reise. Und hier am Beispiel Indonesien kann man halt so ein bisschen sehen, einigermaßen, warum und was der Unterschied ist. Weil halt bei einer Radreise vielleicht eher so der touristische Aspekt im Vordergrund steht. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie nicht alles haben kann, zum Beispiel wegen mangelnder Zeit und man sagt, man macht eine Reise, dann klettert man halt auf den Vulkan. Und dafür fährt man dann halt eine Strecke mit dem Bus statt mit dem Fahrrad. Aber auf einer Fahrradtour, wie wir sie machen, da geht halt im Zweifel, wenn man nicht alles haben kann, das Fahrrad vor. Und deswegen ja, fahren wir halt trotzdem die ganze Strecke mit dem Fahrrad und verzichten dafür auf die Bootstour zu den Walhaien und auf den ein oder anderen Vulkan.
Ja, der ein oder andere Hörer runzelt jetzt vielleicht ein bisschen die Stirn oder dem ist aufgefallen, dass ich vielleicht eher ein bisschen mehr zwischen der Fahrradtour und der Radreise stehe als du, denn ich habe ja schon einen Bus genommen vor kurzem, um ein Stück von Java zu überspringen und bin stattdessen lieber an den Vulkanhängen rumgewandert, um das eben nicht zu verpassen und gleichzeitig schlimmes Fahrradfahren, schnelles zu ersparen. So könnte man es zumindest ausdrücken. Das heißt, mir ist es nicht ganz so extrem. Ich habe andere Gründe noch, warum ich gerade in Indonesien nicht alle Touri-Ziele mitnehmen möchte. Einen Punkt hast du ja schon genannt, der Transport- bzw. Anfahrtshassel ist halt gerade auch in Indonesien schon ein bisschen arg nervig, weil es immer trubelig ist, da musst du einen Bus finden, vollgequetscht mit anderen Leuten oder du musst viel Geld in die Hand nehmen, um irgendein Fahrrad zu bekommen oder sonst was, um dahin zu kommen, weil mit dem Fahrrad kommst du halt an die Touri-Ziele oft nicht direkt ran. Gutes Beispiel, Mount Bromo war halt einfach viel zu steil, um in einer angemessenen Zeit da selber hochfahren zu können. Und mit dem Bus ist es halt super unpraktisch.
Wobei es schon Radfahrer gibt, die das auch machen, möchte ich nochmal gerade jetzt beim Mount Bromo dazu sagen. Das ginge schon, wenn man die Zeit sich nimmt und wenn man halt die Steigung auf sich nehmen möchte. Ja. Aber bei anderen Beispielen, jetzt gerade beim Walhai, ist halt schwierig. Oder bei den Komodo Islands kommen wir nachher noch dazu. Kommst halt mit dem Fahrrad nicht hin.
Ja, der andere Punkt ist, dass es oft eine unnötige Guidepflicht gibt, zum Beispiel bei den Vulkanen auf Bali ist es eine inoffizielle Guidepflicht, weil die Locals einfach super genervt sind, wenn du keinen Guide nimmst und dich hassen oder manchmal ist sogar eine offizielle Guidepflicht da, obwohl es eigentlich gar nicht nötig, weil der Wanderweg super gut beschildert und einfach zu machen ist. Sowas finde ich dann halt nervig und da möchte ich keinen Guide bezahlen, wenn ich es auch selber machen möchte und eigentlich lieber alleine unterwegs bin. Und noch ein Punkt ist, dass es halt oft überfüllt ist. Also Mount Bromo zum Beispiel, wenn man die Bilder anschaut, die echten Bilder mal und nicht die aufgehübschten, wo alle Leute rausgecancelt wurden, da sind halt überall Leute unterwegs und sonst was. Und das ist halt nicht mehr so schön, dass du alleine irgendwo bist. Und noch ein Nachteil davon ist, dass es halt meistens auch vermüllt ist. Überall, also auch auf den Wanderwegen, wo ich da war, um Merapi, Merbabu-Vulkane drumherum, alles war total vermüllt. Und wir haben auch jetzt von jemandem gehört, die auf den Rinchani hochgewandert ist, also der Vulkan auf Lombok. Da geht eine Tour nach der anderen hoch und überall liegt der Müll von den Leuten rum. Also es ist halt dann nicht mehr schön. Selbst in den Nationalparks, wo du halt eigentlich nur mit Guide reinkommst, teilweise liegt überall Müll rum. Und das ist halt dann nichts, was ich unterstützen möchte. Ich habe schon das Gefühl, dass der Tourismus hier nicht dem Wohle der Natur gilt. Und wenn man dann Nationalpark-Eintritt zahlt, dann geht das Geld wahrscheinlich in die Tasche von irgendeinem Typ, der, weiß ich nicht, Ketten raucht und seine Zigaretten dann auf den Boden schmeißt oder so. Und halt nicht dafür, dass irgendwie der Müll aus dem Nationalpark rausgeräumt wird. Und dafür möchte ich dann kein Geld ausgeben, weder für die teure Anfahrt noch dann für den Eintritt. Und dann lasse ich es lieber. Und ja, so eine Walhai-Bootstour, vielleicht ist es dann, weiß ich nicht, würde ich vielleicht dann mitmachen, wenn ich jetzt Taucherfahrung hätte, weiß ich nicht, und es nicht so teuer wäre, weiß ich nicht. Oder mal Schnorcheln und Korallen anschauen würde ich vielleicht auch machen, aber dann eher individuell und so. Wenn wir dann noch irgendwo vorbeikämen, das ist was ich gerne machen würde. Keinen großen Umweg, nicht mit dem Transport irgendwo anders hinfahren müssen, kommst du mit dem Fahrrad am Strand vorbei und musst dir vielleicht selber ein bisschen Ausrüstung noch anschaffen, je nachdem, wie unsere Schwimmbrille sich so tut. Aber jetzt für irgendwelche Geizzahlen oder irgendwelche Touren oder sonst was, das lehne ich hier in Indonesien halt ab, selbst wenn ich jetzt noch viel Zeit gehabt hätte dafür, muss ich sagen.
Ja, insofern, ja, ganz gut, dass wir uns da dann im Endeffekt einig sind, auch wenn wir vielleicht ein bisschen andere Beweggründe haben. Wobei deine Gründe natürlich für mich durchaus auch ihr Gewicht haben. Also ich meine, irgendwo zu wandern mit Guide finde ich auch immer ziemlich unangenehm bis unnötig, je nachdem. Und wenn ich da halt alleine ohne Guide nicht hochkomme, dann lasse ich es halt lieber ganz. Ob das jetzt in Indonesien ist oder irgendwo anders. Aber ja, das kann ja grundsätzlich mal jeder machen, wie er möchte. Wir machen es jetzt halt so und ich bin ganz froh, dass das nicht zu größeren Konflikten zwischen uns führt.
Ja, entsprechend eben keine Wahlheit-Tour für uns. Wir sind weitergefahren und sind nach 4 Tagen Hauptstraße in der Stadt Mangaliwa angekommen. Bisher hatten wir 3-mal auf Sumbawa gezeltet und 1-mal waren wir eben in Sumbawa Besar in der Unterkunft. Und in Mangaliwa gab es dann nochmal eine ganz nette Unterkunft auf booking.com. Haben wir gesagt, fahren wir noch die Kilometer weiter und buchen diese Unterkunft. Und die Frau dort hat auch gutes Englisch gesprochen, sagt aber, oh, eigentlich ist alles ausgebucht. Es muss irgendein Fehler von ihrem Booking.com-Manager sein, dass der das nicht runtergenommen hat von der Plattform oder so. Aber sie hat noch ein Hotel, beziehungsweise ihr Bruder hat ein Hotel, das scheinbar nur 700 Meter entfernt ist und günstiger sein soll. Und ja, gut, es war schon spät, kurz vor Sonnenuntergang. Wildzelten war in der Gegend eher schwierig. Dann haben wir gesagt, ja, okay, schauen wir mal. Aus den 700 Meter wurden dann 2 Kilometer natürlich, aber wenigstens halbwegs in die richtige Richtung. Also war das schon mal kein Problem. Und das Hotel von ihrem Bruder war auch deutlich einfacher und schlechter als das, was wir ursprünglich gebucht haben. Also so ein indonesisches Losmen heißen die, also sowas, wo auch die indonesischen Truckfahrer hingehen, mal zum Übernachten zum Beispiel. War dafür ja aber auch günstiger. Mangaliwa ist jetzt nicht so groß, die Auswahl zum Übernachten beschränkt. Also haben wir das in der Situation halt genommen und gesagt, ja, okay, machen wir halt, haben wir nochmal eine Dusche. Der Typ vom Gasthaus, ich will eher nicht von Hotel sprechen, der hat dann nochmal großzügig mit einer Anti-Moskito-Spray-Dose in unserem Zimmer rumgesprüht, bevor er es uns überlassen hat. Hat seine Vor- und Nachteile. Jedenfalls in dem Bad ist uns dann aufgefallen, da gab es keine Dusche, sondern eben nur einen Hahn mit einem großen Bottich drunter, also eine Bucket-Shower mit einem Schöpflöffel eben, um sich so zu duschen, wie es ja in Indonesien oft auch also für die einheimischen Leute normal ist. Nur war der Hahn zum Eimer auffüllen so halb kaputt. Also die haben da irgendwas davor geklebt, weil er wahrscheinlich sonst auslaufen würde. Und dann ist das ganz schön zugeschimmelt und dadurch musste man dann das Wasser auffüllen. Es gab zum Glück noch eine Po-Dusche, mit der ich mich dann geduscht habe, die aber fast keinen Druck hatte. Und auch die Klospülung ging irgendwie nicht. Naja, wäre jetzt alles nicht so ein großes Problem für uns gewesen. Schlimmer war, dass nachts hatte ich irgendwie das Gefühl, es juckt mich und ich habe überall so Hubbel, so wie von Stichen von Stechmücken, habe dann nochmal das Licht angemacht, um nach Stechmücken zu suchen, hat sich aber herausgestellt, dass es wohl Bettwanzen waren, denn im Bett sind da einige rumgekrabbelt und als ich die zerquetscht habe, hatten die auch Blut drin, von mir offensichtlich. Haben wir schnell noch unsere Taschen zugemacht, wenn sie denn offen waren. Zum Glück hatten wir eh nicht viel aufgemacht, damit die Bettwanzen da nicht reinkrabbeln. Es gab auch noch ein zweites Bett in dem Zimmer, also das hatte 2 Betten. Dann sind wir in das andere reingewechselt, in der Hoffnung, dass sie da nicht so schnell rüberkrabbeln können. Aber nach einiger Zeit, also um 4 Uhr oder so, war es wieder, hat es mich wieder gejuckt und so. Und ich konnte einfach nicht mehr schlafen. Das war schon schlimm, muss ich sagen. Vor allem sind die bei mir auch total aufgegangen. Also in letzter Zeit reagiere ich nicht mehr so schlimm auf die meisten Stechmückenstiche, aber bei den Bettwanzen, die sind sofort irgendwie auf 2 Zentimeter Durchmesser aufgegangen. Ich weiß nicht, was das für Gruselbettwanzen waren.
Ja, und vor allem, ich habe ja irgendwie gar nichts gemerkt. Also, ich gehe mal davon aus, dass die mich wahrscheinlich schon auch gebissen haben. Ich lag ja neben dir im Bett, die werden jetzt nicht nur auf dich gegangen sein, aber das muss irgendwie eine allergische Reaktion auch sein, weil ich, du sagst immer, mich juckt es überall hier, ich habe überall ganz viele Stiche und ich habe echt nichts gemerkt. Also, ich weiß nicht. Keine Ahnung.
Ja, also ich konnte auf keinen Fall mehr schlafen. Wir haben dann zusammengepackt, gefrühstückt und sind dann gegangen. Wir hatten auch am Tag davor noch nicht gezahlt gehabt. Die Frau hatte gemeint, wir sollen da halt 200.000 Rupien lassen, was 11 Euro wären, 10,50 wären. Wir haben stattdessen, erst habe ich überlegt, oh, sollen wir einfach 100.000 vielleicht da lassen? Wir sind dann noch nett gewesen und haben dann 150.000 liegen lassen und noch einen Brief, warum das unserer Meinung nach angemessen ist. Und sogar, ja, aus unserer Sicht ist es eigentlich sogar ein bisschen großzügig, das da zu lassen. Andere Losmen kosten 80.000 oder so für so ein Zimmer. Also ist das für indonesische Verhältnisse jetzt nicht dreist von uns gewesen. Und dazu noch die Bedingungen sind, ja, deswegen, wir haben die Leute jetzt nicht übers Ohr gehauen oder so, finden wir jedenfalls. Ja, und dann sind wir jedenfalls im Dunkeln losgefahren, was an sich ja kein Problem ist.
Ja, was heißt, mein Licht ist halt kaputt, ne? Das haben wir in der letzten Episode, oder vorletzten Episode? Nee, letzte Episode erzählt und haben wir schon gesagt, das wird mal noch nervig sein und ja, hier braucht man es unvorhersehbarerweise, aber gut, wir haben ja noch die Stirnlampen, jeder von uns eine, die kann man auch auf rotes Licht ja tatsächlich stellen und deswegen habe ich dann halt Belindas Stirnlampe hinten ans Fahrrad gebunden und auf rotes Licht gestellt, meine Stirnlampe habe ich an die Stirn gezogen und auf weißes Licht gestellt und naja, ist sicherlich nicht so ideal wie jetzt das Dynamo betriebene Fahrradlicht, aber geht dann schon. Aber vielleicht sollten wir noch mal kurz ein paar allgemeine Sachen zum Thema Bettwanzen sagen. Wir haben ja das noch nie so richtig thematisiert in diesem Podcast, obwohl es ja tatsächlich gar nicht unbedingt unsere erste Bettwanzenerfahrung war, auch nicht auf dieser Tour. Also vielleicht sagen wir mal noch ein paar Worte dazu, warum sind Bettwanzen so ein großes Problem und inwiefern waren sie denn letztlich so ein Problem dann für uns?
Ja, also erstmal zu sagen, es ist nicht unsere erste Bettwanzenerfahrung, wie du sagst. Also tatsächlich früher, bereits in Stuttgart war ich mal, habe ich so einen Abiturmakurs geleitet. Da hatte ich Bettwanzen, also in Deutschland noch. Das ist nichts, was nur in irgendwelchen, weiß ich nicht, unentwickelten Ländern vorkommt oder so. Das kann überall vorkommen. In Hongkong, als wir damals Backpacken waren, da hatten wir Bettwanzen und zwar nicht zu knapp. Und dann hatten wir auf dieser Tour tatsächlich mal eine Bettwanze in Ipoh in Malaysia, wo ich dann sehr große Panik geschoben habe wegen dieser einen Bettwanze, die wir gesehen hatten. Wir hatten, glaube ich, keine Stiche oder sonst irgendwas, aber ich habe aus Panik, weil ich eben schon weiß, was Bettwanzen machen können, Vorkehrungen getroffen. Und das Problem bei den Bettwanzen ist vor allem, dass die halt Eier legen und sich dann recht schnell vermehren können. Also es kann sein, dass die halt, wenn man jetzt neben dem Bett seine Tasche hat, offen, dass die da dann reinkrabbeln, Eier legen, wieder rauskrabbeln, in ihr eigenes Bett sozusagen zurückkriechen. Und man merkt das dann erst Wochen später, wenn die Eier schlüpfen. Also die Eier können je nach Temperatur, brauchen die ein paar Wochen, vielleicht maximal 8 Wochen, wenn es kalt ist oder so, bis zum Schlüpfen. Und bis dahin merkt man eigentlich gar nichts. Und dann schlüpfen die und vermehren sich in seinen Sachen und dann hat man die halt. Und es ist super nervig, die loszuwerden.
Wie kann man sie denn loswerden?
Ja, eigentlich nur, indem man alles heiß wäscht, also damit die Eier sterben, eigentlich 60 Grad Wäsche. Oder man muss es eben die Sachen tagelang ins Gefrierfach legen. Ich glaube, 3 Tage bei, weiß ich nicht, minus 10 Grad ist, glaube ich, auch in Ordnung. Oder eine Alternative ist halt, wenn man das nicht machen kann, zum Beispiel alles in eine schwarze Mülltüte oder meinen schwarzen Ortliebsack reinlegen und dann in die heiße Sommersonne legen. Das ist das, was wir in Malaysia zum Beispiel gemacht haben mit den Sachen, wo wir dachten, dass wir sie draußen hatten im Hotel, sodass das halt sich auch erhitzt eben auf mindestens mal 50 Grad und dann die Eier absterben. Die Bettwanzen selber, die sterben, glaube ich, auch früher ab. Zum Beispiel könnten die vielleicht auch bei einer 40 Grad Wäsche schon absterben, aber es geht halt vor allem um die Eier, die ein bisschen resistenter sind.
Jedenfalls ist halt die Angst, dass dann irgendwann dein ganzes Zeug halt voller Bettwanzen ist und befallen ist. Und wenn du da dann, ich weiß nicht, wie die legen ja auch hunderte Eier wahrscheinlich oder tausende vielleicht sogar auf einmal. Und dann, wenn du halt dann hunderte von diesen Bettwanzen in deinem Zeug drin hast, dann hast du halt echt ein Problem. Und ich meine, jetzt gerade auf so einer Reise ist es ja auch jetzt nicht so einfach, mal irgendwie mal 3 Tage ein Gefrierfach zu belegen mit all unseren Sachen. Wo findest du denn das schon? Und die 60-Grad-Wäsche möchte man halt bei unseren Sportklamotten oder was, keine Ahnung, die sind halt eigentlich auch nicht dafür gedacht, dass du die über 60 Grad wäscht unbedingt. Und das ist dann halt, ja, richtig scheiße. Aber bisher ist es eigentlich ja bei uns immer, also sowohl in Ipoh als auch damals in Hongkong, als auch in Stuttgart und ich hoffe mal jetzt auch glimpflich ausgegangen in dem Sinne, dass die Bettwanzen aus dem Bett, in dem wir geschlafen haben, sich nicht in unsere Sachen verbreitet haben. Hoffe ich. Also für dieses Mal hoffe ich es noch. Für die anderen 3 Fälle kann ich mir einigermaßen sicher sein. Ne?
Na, in Hongkong war es auch so, dass wir dann in der Hitze am Strand waren und die in meinen Schuhen rausgekabbelt sind und verbrutzelt sind in der Sonne. Das habe ich gesehen.
Stimmt, in Hongkong, da war es noch am nächsten dran, dass wir so einen richtig schlimmen Befall haben. Ja, da war es noch am heikelsten, die Situation.
Und in Ipoh hatten wir danach ja auch alles schön in die Sonne gelegt, dass es schön verbrutzelt wäre. Und hier diesmal war es tatsächlich so, zum Glück aufgrund der Temperaturen schlafen wir eigentlich in letzter Zeit eh immer nur in Unterwäsche. Das heißt, die Klamotten, die wir im Bett anhatten, sind begrenzt auf wenige Stücke. Die haben wir dann auch in die Sonne gelegt direkt am Tag danach, was sehr heiß gebrutzelt wird hier bei dieser Sonne.
Kann man ja auch absuchen mal, ne? So eine Unterhose, man sieht die Bettwanzen ja im Prinzip. Vielleicht nicht unbedingt die Eier, aber ja, ich meine, dass die dann ausgerechnet in die Unterhose schon gleich die Eier gelegt haben in einer Nacht, das ist ja dann auch immer so eine Wahrscheinlichkeitssache.
Trotzdem haben wir es in der Sonne gelassen und die Taschen haben wir ja zugemacht, hoffentlich noch rechtzeitig. Und da haben wir jetzt seither in den Nächten auch, also jetzt hatten wir in den anderen Hotels die Taschen offen, damit sie, also ich meiner Meinung nach teilweise, damit sie rauskrabbeln könnten und ins Bett, haben wir keine neuen Bisse bekommen. Das heißt, es sieht ganz gut aus, drückt uns die Daumen, dass nicht irgendwo irgendwelche Eier sind, die wir übersehen haben oder die nicht heiß genug gehitzt wurden, sind in unseren schwarzen Taschen in der Sonne draußen. Aber die Chancen stehen eigentlich ganz gut, würde ich sagen.
Ja, halt auch vor allem, weil wir diesmal ja wirklich nur eine Nacht da waren. Da haben wir eh fast nichts rausgeholt aus unseren Taschen. Ne? Wir haben halt unsere Klamotten ausgezogen, unsere Fahrradklamotten, sind duschen gegangen. Dann waren wir in Unterwäsche im Bett und haben am nächsten Morgen wieder unsere Fahrradklamotten angezogen. Das heißt, wir haben nicht das ganze Zimmer irgendwie mit unserem Zeug verteilt. Ja, insofern, unsere Taschen sind ja wasserdicht, dann sind sie auch einigermaßen bettwanzendicht. Ich glaube, so gut wie jetzt standen die Chancen noch nie, dass der Befall nicht auf unsere Sachen überspringt. Und selbst in Ipoh, Hongkong und Stuttgart, wo die Chancen nicht so gut standen, ging es ja auch glimpflich aus. Insofern bin ich mal einigermaßen optimistisch.
Ja, in spätestens 6 bis 8 Wochen werden wir die Gewissheit haben, ob noch irgendwo ein Ei war, das dann stimmt. Die Osthälfte von Sumbawa ist eigentlich dominiert von 3 großen Vulkanen an der Nordküste, die so ein bisschen schön aufgereiht sind von West nach Ost. Die Vulkane sind im Süden natürlich miteinander mit Land verbunden und im Norden stehen sie alle so halb ins Meer raus. Das heißt, zwischen den Vulkanen liegen dann so ausgedehnte Buchten jeweils. Und ja, wenn man nicht ganz auf der Hauptstraße bleiben will, da im Osten Sumbawas, kann man auch einfach außen um die Vulkane rumfahren. Das heißt, im Norden entlang der Küstenlinie, wo die Vulkane dann jeweils ins Meer abfallen. Und wir entscheiden uns, nur um den mittleren Vulkan außen rum zu fahren, denn beim westlichsten Vulkan wäre der Umweg riesig, weil der nochmal nach Westen raus steht, im Norden der Saleh-Bucht. Und beim östlichen gibt es viel mehr Höhenmeter, dadurch, dass man da immer wieder kleine Anstiege hoch und runter hat. Beim mittleren Vulkan hingegen, der Duro Lambuwu, ist die kleine Straße, die außenrum führt, relativ flach für indonesische Verhältnisse, muss man immer dazu sagen. Es geht schon ab und zu hoch und runter. Aber erstaunlich oft führt sie doch schön außen um die Hügel rum, statt drüber hinweg und damit direkt entlang der Küste ausnahmsweise mal. Und ja, die sind wir gefahren und war sicherlich eine der schönsten und eher ruhigeren Straßen, die wir in Indonesien bisher gefahren sind. Also gab schon ab und zu mal ein Dorf, aber ganz untypisch für dieses Land gab es zwischen den Dörfern auch mal ein bisschen Landschaft, wo niemand gewohnt hat. Teilweise sogar ohne Felder.
Ja, und dann am nördlichsten Punkt von diesem Halbkreis, den wir da unten an der Küstenlinie entlang um den Vulkan herumgefahren sind, stand dann ein alter, komplett in weiß gestrichener Leuchtturm. Der war eingezäunt, aber es gab große Löcher im Zaun und deswegen kam man dann zu dem Leuchtturm hin und man kam auch unten rein. Die Tür war, weiß ich nicht, ob es jemals eine gab, da gab es jedenfalls keine mehr. Und ja, auch Fensterscheiben und so waren die meisten ausgeschlagen. Und dann ging man erstmal 3 Stockwerke auf so einer Wendeltreppe im Leuchtturm nach oben. Und zum 4. Stockwerk, da hat dann nur noch eine einfache Leiter hochgeführt. Und dann konnte man eben oben auf den Balkon hinaustreten. Und ja, das war schon ein ausgesprochen schöner Lost Place, sage ich mal. Also häufig sind so Lost Places ja schon eher so ein bisschen so dunkel, gruselig, spannend irgendwie. Aber hier, dieser Lost Place, der war hell, hübsch, einladend und mit einer richtig tollen Aussicht oben auf die Küste, auf das Meer, zurück auf den Vulkan. Sicherlich auch, weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau, wie, vielleicht war es auch bewölkt da oben beim Vulkan, aber jedenfalls im Prinzip hätte man den auch sehen müssen, also wirklich ringsrum tolle Aussicht gehabt und wäre an sich auch ein schöner Zeltplatz gewesen da unten neben dem Leuchtturm am Meer, wo man dann vielleicht auch nochmal nachts hätte auf den Leuchtturm steigen können, um ein bisschen, weiß ich nicht, blinkende Fischerbötchen auf dem Meer zu beobachten. Aber gut, das Problem war halt, dass wir da noch nicht mal Mittag gegessen hatten, als wir dort waren. Wir sind zwar schon 50 Kilometer gefahren, also waren recht flott unterwegs an dem Tag, aber ja, es war halt letztlich von der Uhrzeit her doch noch ein bisschen früh, um dort dann schon unser Zelt aufzuschlagen. Also haben wir damit vorlieb genommen, einfach einmal hoch und wieder runter zu gehen und dann weiterzufahren.
Nachdem wir dann den Halbkreis um den mittleren Vulkan eben gefahren sind, sind wir dann nochmal quer über die Insel zur Südküste gefahren. Da gab es nämlich nochmal eine Alternative zur Hauptstraße. Dabei musste man allerdings einen 430 Meter hohen Berg noch in Kauf nehmen, der im Weg war. Trotzdem wieder eigentlich eine wunderbare Straße, schön asphaltiert, schmal, wenig Verkehr, fast nur Roller. Und keine Häuser am Straßenrand, also zumindest über den Pass, da gab es eigentlich nur Wald, war auch teilweise schattig dadurch, obwohl die Sonne gebrannt hat. 6 Kilometer ging es da bergauf, dann wieder 6 Kilometer bergab. Also eigentlich wirklich richtig schön, wenn nur das Gehupe nicht gewesen wäre. Also wir haben da eine Pause am Straßenrand dann mal gemacht, haben eine Mango gegessen und wirklich jeder Roller, der vorbeigefahren ist, hupt. Und zwar direkt aus nächster Nähe, ohne das Gesicht zu verziehen. Also hat auch gar nicht gelächelt oder sonst was, einfach nur gehupt. Und wir saßen wohlgemerkt neben der Straße, gab also keinen Grund, uns anzuhupen. Und wenn man da am Straßenrand sitzt, ist das Horn des Rollers halt genau auf Ohrhöhe und dann hupen die genau dann, wenn sie neben uns sind. Das ist halt schon echt nervig gewesen. Und ja, ich reg mich ja normalerweise nicht so sehr übers Hupen auf wie du, aber da hat es mich dann schon auf Sumbawa immer mehr angefangen, auch richtig zu nerven und sonst was. Und vor allem nervt es mich auch, wenn es dich nervt halt ein bisschen, dann werde ich auch ein bisschen aggressiver und dann habe ich gesagt, halt dir doch einfach die Ohren zu.
Ja, und das hat tatsächlich auf der Straße schon ein bisschen geholfen, halb psychologisch, halb aber auch ja tatsächlich physisch. Also zum einen, ich bin dann auch, als wir dann weitergefahren sind, immer wenn halt ein Roller kam von vorne oder hinten, habe ich mal demonstrativ, bin ich einhändig gefahren und habe mir die eine Hand auf das Ohr gelegt, quasi auf das Ohr, was zur Straße ausgerichtet war. Und ich meine, zum einen hilft es einfach nur physisch, weil wenn der dann hupt, ist halt tatsächlich einfach nicht so laut, tut tatsächlich einfach nicht so weh im Ohr. Und zum anderen ist es aber auch psychisch ganz gut, weil man halt echt so ein bisschen so einen Schutz hat, sich so vor den anderen abwendet, auch so ein bisschen damit vielleicht doch klar signalisiert, dass, ja, dass da halt irgendwie dass man eine Schutzbarriere braucht vor diesem Roller. Und ich habe teilweise sogar ein bisschen das Gefühl gehabt, dass die dann tatsächlich dann der eine oder andere auch mal nicht gehupt hat, vielleicht sogar das Zeichen verstanden hat, weiß ich nicht. Ich meine, viele haben es auch ignoriert natürlich, also die sind von hinten gekommen, haben mein Schild gesehen an meiner Tasche, der Hupen verboten, haben gesehen, dass ich mir das Ohr zugehalten habe, haben trotzdem gehupt, gab es definitiv auch oft genug. Aber ich hatte das Gefühl tatsächlich, dass der Anteil doch irgendwie von 80-90% die Hupen runtergegangen ist auf vielleicht 50-60%, wenn ich mir so zuhalte. Und einen Stinkefinger rauszeigen macht man ja auch eigentlich nicht so gerne, weil man ja eigentlich weiß, dass die Leute jetzt nicht unbedingt einem was Böses wollen vielleicht. Ich weiß es nicht, warum sie dann hupen, aber keine Ahnung.
Naja, gerade da denke ich, der Großteil hat gehupt so, oh cool, was macht ihr da? Oder als Gruß oder so. Und ja, gerade da ist es dann halt nützlich, sich von ihnen abzuwenden, dass man nicht Kontakt mit ihnen aufnehmen will oder ihnen zeigt.
Ja, wobei, wenn du sagen willst, boah, cool, dass du da bist, dann lächelst du und winkst du doch. Oder zumindest mal noch zusätzlich zum Hupen von mir aus lächelst du. Und da gab es halt auch viele, die einfach Gesicht einfach nach vorne hupen. Also ich weiß nicht, ob das jetzt so ein netter Gruß sein sollte, keine Ahnung. Jedenfalls, ja, das weiß ich nicht. Psychologisch hat das ein bisschen geholfen und wie gesagt auch ein bisschen physisch einfach. Und die Strategie hat dann da tatsächlich ein bisschen dafür gesorgt, dass meine Laune durch das Hupen nicht ganz so sehr runtergezogen wurde wie sonst. Allerdings muss man halt auch dazu sagen, das ist halt auch eine Strategie, die funktioniert halt auch nicht überall, sondern vor allem auf den Straßen, wo halt wirklich wenig Verkehr ist und dafür halt ein extrem großer Anteil der Verkehrsteilnehmer uns anhupt. Also auf einer Straße, wo einmal pro Minute ein Roller vorbeikommt und quasi jeder hupt, da kann man das ganz gut so machen. Da kann ich einmal pro Minute Hand aufs Ohr legen. So, das hilft. Aber wenn ich jetzt auf einer Hauptstraße unterwegs bin, wo 10 oder 20 Autos oder Roller vorbeikommen pro Minute und dann halt irgendwie einer oder zwei von denen hupt, ja, ich kann ja mich die ganze Zeit mit Hand auf dem Ohr einhändig fahren, den ganzen Tag lang, weil halt irgendwie jeder Zehnte, jeder Zwanzigste hupt, obwohl im Endeffekt genauso viel gehupt wird wie auf der kleinen Straße. Deswegen ist es jetzt auch keine Allzwecklösung für jede Situation, aber zumindest für manche ist es ein Ansatz, es etwas erträglicher zu machen.
Ja, wir haben es wieder am Abend dann noch zur Südküste und zum Meer geschafft, mussten dann nochmal über einen zusätzlichen steilen Hügel und haben dann gezeltet, aber dafür an einem sehr schönen Rasenplatz tatsächlich mit Privatstrand. Also da gab es ein kleines Stück Rasen, bevor dann der Sandstrand angefangen hat. Man hat auch gesehen, dass der durchaus schon öfter benutzt wurde, dieser Platz. Also ja, in Indonesien ist natürlich immer alles komplett vermüllt. Hier hat man es nochmal in besonders schlimmem Ausmaß gesehen. Also überall lagen so kleine Becherchen leere, so Trinkwasserbecherchen. Ich habe gesehen, dass die Schüler die oft trinken, vielleicht kriegen die an den Schulen. Und an dem Platz war halt überall alles voll damit und natürlich auch mit anderen Plastikverpackungen oder sonst was. Also volles Müllausmaß von Indonesien hat man nochmal gesehen. Das war ein bisschen schade, sonst wäre der Platz echt super schön gewesen. Außer vielleicht auch noch ein Nachteil. Das Wasser vom Meer, das war nicht so schön türkis oder blau, sondern war ziemlich trüb. Hat nicht allzu sehr zum Baden eingeladen. Vielleicht, weil der Boden darunter dann vom Sand schnell in Matsch überging und es aufgewirbelt wird. Oder auch, weil der Fischfang in der Gegend das irgendwie, weiß ich nicht, da trübt.
Also da schwammen halt überall so Bojen vor der Küste. Ich weiß nicht, ob die da auch irgendwie Aquakulturen haben im offenen Meer oder so, aber da war jetzt mehr Fischfang als nur irgendwie mit Fischerbötchen rausfahren, glaube ich.
Ja, allgemein gab es da sehr viele kleine, einfache Fischerdörfer da an der Südküste, wo auch wieder sehr viel mehr Holzhütten waren als auf Bali oder Java, wo die Leute drin gewohnt haben. Alle Leute, also entweder die Kinder, die auf den Straßen unterwegs sind, oder dann sitzen auch alle Leute im Schatten ihrer Hütten draußen und schreien aufgeregt Bule, Bule, wenn sie uns sehen. Das lockt dann den Rest der Familie noch aus der Hütte und man starrt uns erstaunt an. Natürlich winken auch wieder viele und rufen Hello, Mister. Tatsächlich, die einen Ticken mehr Englisch können, die rufen bei mir sogar Hello, Miss statt Hello, Mister. Oder ich habe auch mal so eine Frau gesehen, die ihren Mann ausgelacht hat und gesagt, Miss, not Mister oder irgend sowas, weiß ich. Vielleicht können die Frauen ein bisschen mehr oder zumindest können sie diese Unterscheidung mehr. Ja, das ist ja alles an sich ganz nett und eigentlich auch lustig, wenn es halt nicht so Alltag wäre und es halt überall auf so ein Baba in den Dörfern irgendwie, weiß ich nicht, das Gleiche wäre, dann ist es halt auf Dauer, winkt man halt zurück und macht die Hand und weiß ich nicht, er freut sich jedenfalls nicht mehr so daran.
Ja, ich weiß nicht, ich meine, ihr kennt ja vielleicht auch bestimmt irgendwelche Leute in eurem privaten Umfeld, die eigentlich durchaus nett und freundlich sind, aber die halt gleichzeitig auch sehr anstrengend sein können. Also ich würde halt sagen, das ist nicht unbedingt ein Widerspruch. Und in Indonesien habe ich halt auch irgendwie so das Gefühl, dass die Leute natürlich im 1:1 und so in der Regel, in aller Regel immer total nett und freundlich sind oder so, wenn man irgendwie mit denen im 1:1 Kontakt hat, aber in ihrer Summe, weil es halt einfach so wahnsinnig viele von ihnen gibt und alle immer so wahnsinnig aufgeregt sind, wenn sie einen sehen und man dann durch die Dörfer fährt und irgendwie alles so gefühlt auf die Straße strömt, als wäre man ein, ja, du hast neulich gesagt, ein Elefant oder irgendwie ein Nashorn, das jetzt durch die Straße läuft und dann wird irgendwie halt die ganze Familie aus der Hütte gerufen und man ruft noch irgendwie seinen Kindern zu und schau mal, da ist ein Ausländer, Wahnsinn, Bulle, Bulle. Das ist halt einfach anstrengend, wenn du das den ganzen Tag von morgens bis abends so hast. Und angesichts dieser Erfahrung, da runzle ich halt manchmal schon ein bisschen die Stirn, wenn andere Reisende, auch andere Radreisende, immer so von den Menschen schwärmen, dass ja die Menschen überall so toll sind. Und ich will jetzt gar nicht unbedingt sagen, dass es das Unsinn ist. Also wir haben ja auch erlebt, dass es wahnsinnig viele tolle Menschen gibt, dass die meisten Menschen eigentlich immer alle sehr, sehr nett und freundlich sind. Das haben wir ja oft auch hier berichtet in diesem Podcast. Aber es ist halt einfach nicht so ganz das vollständige Bild. Und es ist aus meiner Sicht schon ein bisschen verwerflich, die Kehrseite wegzulassen. Und die besteht ja auch nicht nur daraus, dass die Leute schon oft auch sehr anstrengend sein können, sondern sie besteht auch aus dem, ja, weiß ich nicht, aus dem völlig hemmungslosen und unnötigen Angehupe von Radfahrern. Und sie besteht darin, wie mit den Tieren umgegangen wird, die jämmerlich kleinen Käfige für alle Tiere, von Vögeln bis zu Schweinen, die Affen, die an der Kette gehalten werden, die Fische, die in Plastiktüten hinten am Roller hängen und rumkutschiert werden. Die Pferde, die übermäßig mit der Peitsche behandelt werden, damit sie irgendwie schneller laufen und so weiter. Und sie besteht aus der völligen Ignoranz von Natur- und Umweltschutz. Also weiß ich nicht, darin, dass Müll immer und überall einfach fallen gelassen wird, selbst wenn 2 Meter weiter ein Mülleimer steht. Natürlich hat diese Kehrseite ihre Ursachen in Erziehung, Bildung, Kultur und so weiter. Das ist mir schon klar, dass das, ja, dass es dafür Ursachen gibt, aber das kann halt irgendwie auch keine Entschuldigung sein. Also wenn jemand zum Mörder wird, dann hat das auch meistens Ursachen. Womöglich auch in Bildung, Erziehung oder irgendwelche sozialen Probleme oder was auch immer. Und auch der Mörder kann ansonsten sehr oft auch echt ein total netter Typ sein, dem man sowas nie zugetraut hätte. Aber trotzdem wird der Mörder am Ende halt verurteilt und zwar auch zu Recht. Und so verurteile ich halt die Leute, die die entsprechenden Dinge tun, eben auch. Und ich erzähle hier nicht im Podcast, dass die Indonesier alle total nette Engelchen wären, die gar keine Kehrseiten hätten. Ich weiß nicht, irgendwelche Reiseinfluencer, die reden vielleicht auch abstrakt vom Müllproblem auf Bali. Aber die Menschen, die sind immer super. Ja, wer ist denn bitte für das Müllproblem verantwortlich, wenn nicht die Menschen? Ich meine, klar, zueinander sind die meisten Menschen relativ nett und freundlich. Wobei ich da auch schon gewisse Abstriche machen würde. Also ich meine, ich habe zum Beispiel schon auch oft das Gefühl, dass sie irgendwie ihr eigenes Land schon oft auch irgendwie für das Allergrößte und das Maß aller Dinge halten und dass so ein Nationalismus, der, ja, den ich schon für problematisch halte, auf der Welt echt weit verbreitet ist und dass halt oft auch der nächste Nachbar immer das Schlimmste ist. Selbst in Bali haben gesagt, pass auf, wenn du nach Lombok gehst, da ist es nicht mehr so sicher. Und auf der Fähre von Lombok nach Sumbawa haben sie gesagt, pass auf in Sumbawa. Also das ist halt auch so irgendwie so eine Sache, die ich halt echt ein bisschen kritisch sehe. Aber trotzdem, wenn man von so einer langen Reise zurückkommt, dann kann ich schon vielleicht verstehen, dass da viele Hoffnung irgendwie auf sowas wie einen Weltfrieden haben, weil sie gesehen haben, ja, dass die meisten Menschen zueinander, wenn sie sich gegenüberstehen, halt doch relativ nett sind. Aber auf der anderen Seite, also wie es sein kann, dass die Welt ökologisch unvermeidlich auf den Kollaps zuzugehen scheint, das ist halt was einen irgendwie überhaupt nicht mehr wundert, wenn man von so einer Weltreise zurückkommt. Und ich möchte auch überhaupt jetzt nicht irgendwie sagen, dass ich oder wir jetzt in dem Fall hier die Engelchen wären und alle anderen sind Idioten. Also ich meine, wir haben auch unseren CO2-Fußabdruck, keine Frage. Und womöglich haben wir schon sogar einen größeren CO2-Abdruck als viele Indonesier. Ob das jetzt besser oder schlechter ist, als irgendwie für Plastiktüten im Ozean verantwortlich zu sein, da kann man wahrscheinlich lange drüber diskutieren, was da die schlimmeren Auswirkungen hat. Das weiß ich nicht und will ich auch gar nicht unbedingt bewerten. Aber es geht mir auch gar nicht darum zu sagen, dass das alles Idioten sind und wir machen es richtig und sie sollen sich ein Vorbild an uns nehmen. Das meine ich ja ganz und gar nicht. Es geht mir in erster Linie darum, dass dieses Geschwafel von den ach so guten Menschen überall auf dieser Welt egal ob zu Hause in Europa oder hier in Südostasien, einfach viel zu simpel ist. Also ich würde halt sagen, fallt da nicht drauf rein, wenn euch das irgendjemand erzählt, der von einer Weltreise zurückkommt. So, das musste mal raus.
Ja, und zu Recht, dass das mal raus musste. Ich bin da voll und ganz deiner Meinung, ausnahmsweise mal. Auf jeden Fall. Wir waren an der Südküste von Sumbawa, ganz im Osten, stehen geblieben. Da ging es dann von unserem Zeltplatz weiter zum Fährhafen Sape, ganz im Osten der Insel. Die Strecke, da war eigentlich auch nochmal recht schön, aber auch mit zwei heftigen Steigungen. Du hast hier notiert, naja, in den Notizen, es war schon steil, aber ging halt auch nur jeweils so um die 100 Meter hoch, also war nicht zu weit zu steil.
Also zweimal 100 Meter auf einem Kilometer, ne? Zweimal 10%, ein Kilometer lang.
Im Schnitt halt, also immer mal kurz arg steil, dann wieder mal kurz fast flach. Ja, aber ja, ging, konnte man überleben. Der Fahrplan der Fähre wird lustigerweise in erster Linie auf einem Instagram-Profil der Fährfirma veröffentlicht. Auch ein interessanter Weg. Immerhin konnten wir so sehr frühzeitig wissen, wann die Fähre fahren. Wichtig ist vor allem, die Fähre fährt eben nicht jeden Tag, sondern nur irgendwie 6 Tage und dann einen Tag mal wieder nicht oder so. Und als wir uns eben diese Schedule der Fähre angeschaut haben, das war am 3. oder 4. Tag auf Sumbawa, da haben wir gesehen, ja Mist, wenn wir jetzt so unsere gemütlichen Kilometer jeden Tag fahren würden und dann an unserem Wunschtag eben an der Fähre ankämen, ausgerechnet der Tag in der Woche wäre das dann eben, an dem die Fähre nicht fährt. Da haben wir uns halt gesagt, ja gut, dann lieber einen Tag früher als ein später und haben entsprechend ein bisschen Gas gegeben. Also richtig Gas gegeben, also dafür, dass es ja doch einige Male noch steil hoch und runter gehen, sind wir trotzdem die ersten drei Tage, wo wir wussten, dass wir Gas geben mussten, so an die 90 Kilometer gefahren. Ja, und sind entsprechend auch ein bisschen K.O. gewesen immer. Aber durch diese 90 Kilometer sind wir auch immer an recht schönen Zeltplätzen angekommen. Also muss man sagen, das hat dann schon gepasst. Und am letzten Tag hatten wir sogar nur so eine Art halben Fahrtag und konnten ein bisschen ruhiger machen, sind dann jedenfalls in dieser Fährstadt Sape nahe des Hafens angekommen, schon mittags.
Darf ich vielleicht noch kurz dazu sagen, wir haben auch deswegen gesagt, komm, lass jetzt halt versuchen, die 90 Kilometer 3 Tage lang zu machen, damit wir nochmal an der Südküste auch zelten können, weil wenn wir quasi jeden Tag den Schnitt von irgendwie 60, 70 Kilometern oder so gemacht hätten, hätte es auch gereicht, noch rechtzeitig zur Fähre, aber da hätte man an der Südküste halt nicht mehr zelten können und deswegen haben wir dann sogar noch ein bisschen mehr Gas gegeben, hatten dafür aber dann den letzten Tag nur noch so einen halben Fahrtag von 30 Kilometern.
Ja, also wir hatten schon möglichst schöne Zeltplätze auch vorher im Kopf. Sieht man ja ab und zu von der Karte und den Satellitenbildern oder dass es am Strand wahrscheinlich schöner ist und haben deswegen auch ein bisschen Gas gegeben. Letztlich haben wir dann aber insgesamt auf Sumbawa knapp 500 Kilometer zurückgelegt in 7 Tagen. In diesem Sinne für uns die bisher größte Insel nach Java. Ja, wenn man mal vom Hupen und auch der Vermüllung absieht, wohl auch die bisher schönste Insel. Landschaftlich, vielleicht war es auch ein bisschen Abwechslung, vielleicht ist es ja auch subjektiv, weil es ein bisschen abwechslungsreich wieder war einfach, mit dem Trockenen auch, vielleicht auch einfach weniger Dörfer mal. Jedenfalls, zumindest hatte sie das beste Verhältnis aus Straßenqualität und Verkehrsaufkommen, muss man sagen. Am nächsten Morgen sind wir dann frühzeitig zum Hafen gefahren. Bisher war es ja bei diesen Inselfähren seit Java bei uns so, dass vor den Hafen immer sehr viele Agenten standen, die Fährtickets angeboten haben und die Tickets dann für einen online gebucht haben, weil eben das der einzige Weg ist bei den Fährfirmen, glaube ich, die wir da eben genommen haben. Also die buchen das Ticket für einen online, drucken es dann aus und nehmen dafür dann noch eine kleine Gebühr. Also eigentlich könnte man das Ticket selbst auch online buchen. Allerdings für uns hat das irgendwie nicht geklappt. Da kam immer irgendeine Fehlermeldung, die wir nicht verstanden haben oder die wir nicht umgehen konnten. Und ja, für uns sind diese Agenten auch okay, denn die Gebühr ist eben gering. Und wenn es halt eh nicht klappt, dann haben wir nicht so viel Hessel damit, uns darum kümmern zu müssen. Wir mussten also immer erst zu so einem Ticketagenten Und wenn man dann die Quittung bekommt oder die Online-Buchung selbst gemacht hat, kann man damit eben zum Schalter am Hafeneingang am eigentlichen und dort den Boarding-Pass für die Fähre abholen. Und diese Ticketagenten, das sind auch nicht nur wie Ausländer, die das offensichtlich online nicht auf die Reihe bekommen, sondern da gehen auch viele Locals hin und entsprechend normalerweise war es so, dass die Ticketagenten immer zu Dutzenden mit ihren kleinen Verkaufsständen die Zufahrtsstraßen zum Hafen gesäumt haben, also teils schon ab mehrere Kilometer vorher. Und das konnte man auch nicht übersehen und da hatte man eine Riesenauswahl an Agenten. Kann man vielleicht ja was auch Preise vergleichen, haben wir jetzt nicht gemacht, das war immer sehr günstig. So, in Sape war es jetzt aber irgendwie so, dass es offenbar, als wir ankamen, nur einen einzigen Ticketagenten gab, war zumindest nur ein Schalter. Der war direkt am Hafen. Wir sind, wie gesagt, frühzeitig am Start, also 2,5 Stunden, bevor die Fähre eigentlich abfahren sollte und wollen bei ihm die Tickets kaufen. Sagt er erstmal, ja, okay, kein Problem, setzt euch hin. Hat sich schon ein bisschen angedeutet, dass es wahrscheinlich ein bisschen länger dauern wird, wenn wir uns hinsetzen sollen. Dann hat er mal was auf seinem Handy rumgedrückt, hat dann wieder in unsere Pässe geschaut. Sonst ist da nichts passiert. Nach einer halben Stunde haben wir dann mal nachgefragt, was denn los ist. Gibt es irgendein Problem? Meint er, ja, gibt eine Fehlermeldung, setzt euch ruhig nochmal hin. Nochmal eine halbe Stunde später haben wir wieder nachgefragt. Dann hat er uns gezeigt auf seinem Handy, dass irgendwie die Ticket-Website down ist. Hat immer mal wieder telefoniert. Um 9 Uhr telefoniert. Zwischenzeitlich kamen auch andere Leute vorbei und es war ein bisschen mehr Trubel vor der Fähre. Habe ich halt nochmal irgendwie nachgehakt, auch mit Übersetzer, ob er denn, was denn sein Plan ist, was er unternimmt. Hat er gemeint, ja, um 9 Uhr soll es wieder funktionieren. Irgendwas mit normal Internet, hat er dann gesagt. Keine Ahnung. Gut. Um 9 Uhr war es dann aber so, dass um den Agent bereits Dutzende Leute standen und er hat, weiß ich nicht, einen Haufen indonesischer Personalausweise in den Händen auch, für die er offenbar auch Tickets buchen soll.
Ja, und dann war auch irgendwie alles dann halt plötzlich mega chaotisch, wurde immer chaotischer. Der Typ rennt mit den Personalausweisen und unseren Pässen in den Händen von Pontius zu Pilatus, drückt zwischendurch immer mal wieder auf seinem Handy rum. Teilweise hat er dann irgendwie auch irgendwelche Boardingpässe verteilt, aber nie an uns, immer nur an die Indonesier, die dann auch ihren Personalausweis dann zurückbekommen haben. Und obwohl wir, jedenfalls so wie das für uns aussah, eigentlich so ziemlich die Ersten waren, die da am Hafen waren und eigentlich ein Ticket buchen wollten, kamen wir irgendwie nie an die Reihe. Und dann ging es halt schon langsam auf die Abfahrtszeit von der Fähre zu und wurden dann halt schon langsam mal ungeduldig. Jetzt soll der doch endlich mal hier auch den Scheiß für uns buchen. Immerhin sind wir ja schon auch deswegen knapp 3 Stunden vor Abfahrt auf der Matte gestanden, weil wir halt auch ganz gern mal wieder einen Sitzplatz erwischt hätten. Und als dann halt irgendwie sogar noch ein paar andere Backpacker, also Touristen, gerade am Hafen angekommen sind und dann auch irgendwie vor uns bedient wurden und dann auch schon langsam halt die Leute aufs Boot gelassen wurden, haben wir uns dann auch mal noch bei einem Mitarbeiter von der Fährfirma beschwert, der ja erstmal mit dem Agenten eigentlich jetzt nicht unbedingt was zu tun hat, aber die waren dann halt auch nicht so wirklich hilfreich. Die haben halt gesagt, ja, hier bei dem Agenten kannst du halt dein Ticket kaufen, ja, versuchen wir schon die ganze Zeit, aber irgendwie macht der nichts für uns. Und das ging dann halt irgendwie echt stundenlang fast. Also wie gesagt, wir waren da 2,5 Stunden, fast 3 Stunden vorher da und letztlich hat er uns dann erst kurz vor 10 Uhr, also vor der Abfahrt, vor der offiziellen Abfahrt, dann auch unsere Passdaten, hat er dann auch unsere Passdaten in die Website eingegeben und letztlich konnten dann auch wir die Boardingpässe abholen. Und ja, weiß ich nicht, habe ich schon ein bisschen den Eindruck, je weiter man in Indonesien nach Osten kommt, desto gewöhnungsbedürftiger ist das System, wie das alles so organisiert ist oder wie es halt eben nicht organisiert ist. Ich meine, auch der Hafen da in Sape war ja so ein bisschen der staubigste und ranzigste, den wir bisher hatten. Oder gab es irgendwie eine kilometerlange Zufahrt auf den Hafen und da standen dann links und rechts so Holzhäuschen, teilweise auch mit so kleinen improvisierten Werften daneben, wo sie ihre Fischerbötchen gebaut haben. Natürlich unter den Fischerbötchen, die da im Trockendock lagen, sage ich mal, alles total vermüllt und so. Es war schon ein bisschen ein dritte Welt-Erlebnis da an diesem Hafen, von vorne bis hinten. Wir sind natürlich dann rechtzeitig auf die Fähre gekommen und die Fähre ist auch erst um 11 oder so abgefahren, aber weiß man ja nicht vorher.
Ja, gekostet haben die Tickets letztendlich 7 Euro pro Fahrrad plus Person. Überfahrt hat 6 Stunden gedauert. Da liegt nämlich noch ein bisschen was dazwischen tatsächlich. Nicht nur mehr, sondern zwischen Sumbawa und Flores, der nächsten Insel eben, liegen noch die Komodo-Inseln, die man da umfahren muss. Daher eine etwas weitere Strecke. Tatsächlich sind die Komodo-Inseln kaum besiedelt und durch einen Nationalpark geschützt, denn hier leben die berühmten Komodo-Warane, von denen man vielleicht schon mal gehört hat. Das sind die größten Warane, die es gibt. Und um die zu sehen, könnte man dann von Flores aus auch Tagesausflüge auf die Komodo-Inseln machen. Die sind aber halt wieder teuer, also was heißt teuer, 50 Euro für so eine Bootstour dahin oder so. Und ja, wir haben ja schon erklärt, wir machen ja eine Radtour, keinen Pauschalurlaub und haben ja auch, du hast vorhin erklärt, warum die Fahrradtour das Wichtige ist. Ich habe ja vorhin auch schon erklärt, warum ich selbst bei einem geringeren Preis das auch nicht unterstützen wollen würde. Also auch hier im Komodo-Nationalpark soll sehr viel Müll rumliegen und ich bezweifle eben, dass in Indonesien Nationalparkeintritte einem sonderlich guten Zweck zukommen und möchte diesen Massentourismus da nicht unbedingt unterstützen. Deswegen haben wir uns das nicht vorgenommen. Aber wir sind dran vorbeigefahren und haben die Inseln zumindest von Weitem gesehen. So groß sind die Komodo-Warane aber nicht, dass wir die auch von Weitem gesehen hätten. Ansonsten war die Überfahrt aber eigentlich ganz okay. Also es war echt kaum Wellengang. Es hat nicht so viel hin und her gewackelt. Wie immer war gutes Wetter. Und tatsächlich, die Fähre war auch ganz cool. Die hatte ein nettes Außendeck ganz oben drauf. Da haben wir sogar noch einen Tisch mit Bänkchen erwischt im Schatten und nebendran standen sogar ein paar Blumenkübel mit kleinen Palmen und Büschchen auf dem Deck rum. Also ja, weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, der Kapitän oder so, aber einen ganz netten Geschmack gehabt auf jeden Fall, um ihre Fähre da einzurichten. Tatsächlich gab es auch wieder ein Innendeckenstockwerk drunter. Da gab es aber keine Klimaanlage, zumindest waren auch die Fenster offen und dadurch, dass die Fenster offen waren, haben da wohl scheinbar auch die Leute rauchen dürfen. Ich weiß nicht, warum das voll war trotzdem, das Innendeck. Also ich wäre da nicht gern gewesen und ich war ganz froh, dass ich auf dem Außendeck war und hatte da dann ja nicht mal das Problem, dass die ganzen Raucher noch zu uns aus Außendeck sich gedrängt haben, weil die ja schon unten rauchen konnten. Also das war eigentlich ganz angenehm. Ja, und da sind wir dann gestern Abend Nachmittag angekommen und hier machen wir jetzt eben einen Ruhetag im Hafenstädtchen Labuan Bajo auf Flores. Also wir wussten schon, dass das vielleicht wieder eine touristische Stadt ist, wo es vielleicht mal auch ein Pizza-Restaurant gibt. Aber es ist sogar noch ein bisschen touristischer, als wir dachten. Vielleicht eben wegen der Nähe zum Komodo-Nationalpark. Es gibt nämlich sogar mehrere Pizza-Restaurants und es gibt einen Haufen Hotels und es liefen, weiß ich nicht, mehr ausländische Touristen als Locals hier rum. Zumindest vorne so in der Straße beim Hafen entlang. Also das hätte ich jetzt auch nicht hier erwartet, nur wegen den Komodo-Inseln oder keine Ahnung, was die hier noch so machen wollen.
Ja, ab morgen liegen dann knapp 400 Kilometer auf dieser Insel Flores hier vor uns. Vor allem dürfte sie auch nochmal wieder richtig bergig werden. Mehr noch als auf Lombok und Sumbawa auf jeden Fall. Bin ich mal gespannt, wie das wird, aber davon werden wir dann eben in der nächsten Episode erzählen.
Aber noch nicht abschalten, wir sind noch nicht ganz am Ende angekommen. Etwas wollen wir noch erzählen. Also nach dem hinduistischen Bali war es ja so, dass die Inseln Lombok und Sumbawa, über die wir hier erzählt haben in dieser Episode, jetzt wieder klar muslimisch dominiert waren. Also das Kopftuch war wieder integraler Bestandteil der Schuluniform von Mädchen, auch im Grundschulalter schon erstaunlicherweise. Tatsächlich waren aber Lombok und Sumbawa wohl die letzten muslimisch dominierten Regionen unserer Tour, denn die übrigen Inseln hier auch in Indonesien, die werden oder sind bereits, wie Flores, christliche Inseln. Davon berichten wir dann auch in den kommenden Episoden. Aber trotzdem ist dies wohl der passende Zeitpunkt, mal eine Frage zu beleuchten, die uns auch schon länger im Kopf herumgeistert.
Ja, wir haben ja eine wirklich außergewöhnliche Gastfreundschaft in Ländern wie Saudi-Arabien und im Irak erfahren, auch in Usbekistan. Und natürlich ist auch nicht zuletzt der Iran ausgesprochen berühmt für die wahnsinnig gastfreundlichen Menschen dort. Und oftmals wird das ja auch oder vielleicht sogar vor allem mit der Religion des Islam begründet. Damit, dass im Koran stehe, dass man Reisenden gegenüber gastfreundlich sein soll und dass deswegen eben diese Gastfreundschaft einfach so ein Ding des Islam ist. Und ehrlich gesagt, so ein bisschen skeptisch war ich da schon länger. Also ich möchte jetzt nicht daran zweifeln, dass der Koran von den Muslimen Gastfreundschaft einfordert. Aber es ist ja nicht gesagt, dass die Leute deswegen gastfreundlich sind. Also vielleicht ist es ja auch eher umgekehrt. Also vielleicht ist es halt so, dass die Araber einfach schon immer gastfreundlich waren, so irgendwie aus ihrer vorislamischen Kultur heraus schon. Und weil der Islam eben in Arabien entstanden ist, wurde diese traditionelle Tugend auch zum Teil des Islam und steht dann deswegen im Koran. Und spätestens hier in Südostasien sollten wir auch, würde ich sagen, weitere Indizien für diese Frage sammeln können, denn hier gibt es ja mit Malaysia und Indonesien zwei muslimisch dominierte Staaten, die ansonsten kulturell jetzt schon eher weit weg von den Arabern sind, also jetzt von ihrer vorislamischen Geschichte und Kultur her. Und ich würde jetzt sagen, wenn ich mir jetzt das hier anschaue in Malaysia und Indonesien, ja, also die Leute, die waren definitiv immer oder meistens, allermeistens sehr nett und freundlich, aber halt auch nicht anders als in Thailand und Vietnam. Also von der Gastfreundschaft, so wie jetzt in Saudi-Arabien oder wie im Iran oder im Irak, da würde ich sagen, haben wir hier eher wenig mitbekommen. Eine große Ausnahme war da sicherlich Rudi und Juni und auch Kun und Alex, bei denen wir zu Gast waren auf Batam bzw. in Yogyakarta. Aber das waren ja gerade keine Muslime, sondern Christen und dazu auch chinesischstämmig. Das heißt, ja, die hatten jetzt mit dem Islam also jetzt wahrlich auch nicht so wahnsinnig viel zu tun. Und letztlich würde ich halt sagen, dass das ja auch schon so ein bisschen die Erfahrung ist, die wir auch schon auf dem Balkan gemacht haben. Also auf dem Balkan, da leben ja schließlich auch viele Muslime und Christen, sowohl katholische als auch orthodoxe Christen, wild durcheinander. Und auf dieser Tour und auf früheren Touren, da habe ich jetzt auf dem Balkan auch wahnsinnig viel Gastfreundschaft erfahren, wurde irgendwie zum Essen eingeladen oder zum Zelten auf Privatgrundstücken oder so oder teilweise sogar zum Übernachten ins Haus. Aber da wurde ich eingeladen von Muslimen, von katholischen und orthodoxen Christen gleichermaßen. Tendenziell vielleicht sogar noch häufiger von Christen als von Muslimen. Aber gut, da würde ich jetzt sagen, ist jetzt statistisch nicht so signifikant. Vor allem ist es auch so, dass die Christen schon auch, glaube ich, was den Anteil an der Gesamtbevölkerung angeht, auf dem Balkan den Muslimen so ein bisschen überlegen sind. Das heißt, so von den Anteilen her passt es dann auch wieder. Aber ja, also da würde ich halt letztlich sagen, sind alle gleich gastfreundlich auf dem Balkan. Kann ich jetzt jedenfalls nicht klar feststellen, dass die Muslime viel, viel gastfreundlicher gewesen wären als die katholischen und orthodoxen Christen auf dem Balkan. Und ich meine, zum Beispiel waren ja auch die Jesiden in Lalish, in Kurdistan-Irak, überaus gastfreundlich zu uns. Und es sind jetzt ja auch eben gerade keine Muslime. Das heißt, ich weiß nicht, ich würde schon sagen, dass wir eher so die Erfahrung gemacht haben, dass für die Gastfreundschaft die Religion eher eine untergeordnete Rolle spielt. Also es scheint mir schon eher von der Region oder von der kulturellen Tradition, die eben historischen weit früheren Ursprung hat als der Islam, abzuhängen. Weiß ich nicht, vielleicht sind zum Beispiel Kulturen, die auf dem Nomadentum basieren, tendenziell gastfreundlicher, weil man halt dann historisch viel umhergereist ist als Nomade und vielleicht ein bisschen darauf angewiesen war, dass man als Reisender auch von Fremden Hilfe oder eben Gastfreundlichkeit bekommt. Wobei man jetzt vielleicht sagen muss, dass das für den Balkan auch nur bedingt passt, weil auf dem Balkan jetzt ja nicht unbedingt so wahnsinnig viele Nomaden leben. Aber also letztlich weiß ich auch nicht oder wissen wir auch nicht, was da genau die Faktoren sind. Aber der Islam scheint mir jetzt nicht unbedingt die wichtigste Ursache zu sein. Wobei ja der Gastfreundschaft sicher auch nicht im Wege steht. Also es steht ja schon im Koran drin, dass man gastfreundlich sein soll. Also es ist jetzt nicht so, dass die trotz des Islams gastfreundlich sind, aber vielleicht halt auch nicht unbedingt wegen des Islams. Aber natürlich schmälert das ja auch überhaupt nicht die Würdigung derjenigen Menschen, die dann tatsächlich gastfreundlich sind. Also die Leute auf dem Balkan, die Türken, die Araber, die Iraner und viele Menschen in Zentralasien, die haben alle eine ganz besonders zu würdigende Kultur der Gastfreundschaft, würde ich sagen. Und zwar halt mehr oder weniger unabhängig von ihrer Religion.
Ja, das sind, denke ich, würdige abschließende Worte für diese Podcast-Episode. Wir hoffen, ihr fandet diese Episode unterhaltsam und informativ und bedanken uns natürlich wie immer herzlichst für eure Aufmerksamkeit. Ach so, und eine Frage haben wir, glaube ich, noch nicht geklärt, die vielleicht noch offen ist von vorher. Konnten wir denn unsere lustige rosa-lila Schwimmbrille schon mal gewinnbringend einsetzen?
Bisher nicht so wirklich. Ich hoffe, das kommt dann mal noch. Ich hoffe, da können wir auf diese Schwimmbrille nochmal zurückkommen in der nächsten oder übernächsten Episode. Ich hoffe, da gibt es einen guten Grund dafür nochmal. Schauen wir mal.
Ja, hoffentlich. Das wäre schon schade, da wirklich nichts Korallenfischchenmäßiges mal zu sehen, wenn wir hier schon überall am Meer rumdüsen. Mal schauen. Und damit bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.